Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Eigentlich kann man das, was Yuzu Yu macht, ganz einfach beschreiben. Er schreibt und beschäftigt sich mit Worten. Egal, ob es um Drehbücher, Battles, Radiosendungen oder um seine Musik geht. Während des Studiums und seines Vollzeitjobs als Autor und Redakteur nutzte Yuzu Yu nur die Feierabende und das Wochenende für die Musik. Irgendwann hatte Fettoni ihm aber oft genug gesagt, dass er die Musik nicht ernst genug nehmen würde und irgendwann wollte er dann auch selbst den Fokus mehr auf seine Releases legen. Also reduzierte er 2017 die Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis und konzentrierte sich auf seine Rap-Karriere, an der er bis dahin schon seit mehr als 10 Jahren feilte. Ich spreche mit Yuzu Yu in dieser Folge darüber, woher sein Durchhaltevermögen kommt. Ob er schon mal aufgeben wollte und wenn ja, warum er es nicht getan hat. Und daraus resultierend, wie baut man sich überhaupt eine so langanhaltende Karriere auf? Wie beobachtet er die Entwicklung der Musikindustrie, vor allem in Bezug auf Deutschrap in den letzten Jahren und Major-Deals? Worauf kommt es ihm selbst bei seinen Releases an? Glaubt er, dass es MusikerInnen heute leichter haben? Welche Rolle spielt das Live-Geschäft und Spotify? Hat er eigentlich noch sowas wie Ziele? Und was Waschbären eigentlich damit zu tun haben? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hi Yuzu, na?
Hi, na, wie geht's?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Super, spitze.
Schön, dass du da bist an so einem sonnigen Tag.
Mhm.
Wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht nicht mehr so sonnig, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so Summer-Vibes noch verbreiten.
Das ist doch gut, dann gehen die Leute ein bisschen zurück in der Vergangenheit und denken, alles was kommt jetzt, ist nur noch düster.
Deswegen ist unsere Laune aber auch so gut, weil draußen einfach die Sonne scheint. Ja, es ist sauwarm im Studio, yeah. Wir treffen uns ja heute tatsächlich zum ersten Mal in der echten Welt und sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Das finde ich wirklich verblüffend und deswegen freue ich mich umso mehr auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, als ich dann genau mir so in den letzten Monaten mal so Sachen angehört habe, die du gemacht hast, habe ich gedacht, warum kennen wir uns eigentlich nicht? Das ist ein bisschen komisch, ne?
Ja, da ist die Frage, Wer ist schuld?
Ich wollte die Schuldfrage ist die wichtigste Frage, die müssen wir auf jeden Fall klären.
Okay, du. Gut, also wir fangen wie immer an mit meinem Format Deine Frage an meinen nächsten Gast. Kennst du vielleicht? Das heißt, mein letzter Gast, in dem Fall Christiane Müller von der Initiative Musik, hat eine Frage für dich dagelassen, ohne zu wissen, dass du der nächste Gast bist. Mhm. Und die Frage heißt, wie gehst du mit Neid um und was machst du, wenn andere dir deinen beruflichen Erfolg nicht gönnen?
Also ich krieg nicht so viel Neid ab.
Weil es nichts zu beneiden gibt, oder?
Es gibt einfach nicht so viel zu beneiden bei mir. Nee, tatsächlich, ich glaube, Neid kommt ja in so komischen Formen. Also die Leute sagen ja nicht so, das hast du nicht verdient oder so, sondern die sagen ja eher so, ich weiß nicht, die äußern dann halt so merkwürdige, dummblöde Kritik. Also so, ich habe an sich, finde ich, geile Kritik, auch geil. Aber so Neidkritik, die hört man ja raus oder die liest man raus. Meistens sind es ja Kommentare. Mhm. Also niemand kommt ja mit so einem neidroten Gesicht und labert einem an. Und ich glaube, ich konnte früher sehr, sehr schlecht damit umgehen, aber das Gute ist ja, wenn man das so ein paar Jahre macht wie ich und ich mache es wirklich sehr viele Jahre schon, dass man dann irgendwann entwickelt man so eine komplette, wie sagt man, also ich sehe das schon immer noch und denke mir so, ah, die Wichser, aber es ist so eine Sekunde und dann schwillt es wieder ab, es ist ein sehr schnell abschwellender Mückenstich bisher.
Also ist das generell das Neidthema kein Thema für dich?
Ich glaube, für mich ist das kein Thema. Ich glaube, da muss man ein paar Stufen höher ins Regal greifen, wenn du weißt, was ich meine. Also ich denke so...
Nee, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, also Nina Chuba wird auf jeden Fall ganz schön viel so Neid-Hate kriegen, auf jeden Fall. Und bei mir ist das, glaube ich, so, wenn da noch keine Million auf dem Tisch liegt, dann sind die Leute auch noch nicht so neidisch.
Du hast ja eben schon gesagt, dass du das schon sehr lange machst. Darauf kommen wir auch sofort zurück. Aber ich möchte mal, dass du uns mit auf die Reise nimmst. Weil als deine Karriere angefangen hat, sah ja die Hip-Hop-Landschaft noch ein bisschen anders aus, als sie es heute tut. Nämlich es war noch super nischig und noch nicht so etabliert wie jetzt, dass sich auch viele die Hip-Hop-Kappe aufsetzen und damit rausgehen können kommerziell. Mhm. Wie war das denn für dich, dass du angefangen hast und dann dich der echten Welt präsentieren musstest oder wolltest auch?
Also Hip-Hop habe ich durch meinen großen Bruder so ein bisschen bekommen, aber da war ich halt wirklich noch ein Kind. Also wir reden hier, da war ich 6, 7 oder so, als der angefangen hat, das zu hören. Und das war so meine erste Begegnung. Aber als ich dann selber angefangen habe, Hip-Hop zu machen, das war Ende der 90er. Das war im letzten Jahrtausend, ja. Also sozusagen, da war ich ja Teenie und habe ich angefangen, so mich dafür zu interessieren und auf Jams zu gehen. Und ich glaube, meinen allerersten Auftritt, dann, dass ich selber gerappt habe, hatte ich so 2001, sowas, glaube ich. Also es ist 20 Jahre her, es klingt furchtbar. Es ist, aber es ist so, es ist 20 Jahre her und das heißt, ich habe meine große Zeit, also die Zeit, wo ich wirklich so aktiver Hip-Hop-Head war, in einer Hip-Hop-Szene waren wirklich so von, ich würde sagen, 2000 bis 2010, so diese Zeit. Das war eine sehr interessante Zeit, muss man sagen, weil das war eine Zeit, in der Hip-Hop wirklich erstmal sehr, sehr männlich war. Also es waren alles so Jungs, sehr, sehr wenig Frauen. Es war eine Zeit, in der es überhaupt keine Regeln gab. Also alle haben einfach alles gemacht und alles gesagt, was man sagen konnte. Es gab
vor allem im Battle Rap, ne?
Im Battle Rap. Mhm. Und das ist auch die Szene, aus der ich kam. Also das heißt, ich habe nicht angefangen zu rappen und bin da quasi als Musiker auf die Bühne gegangen, sondern ich hatte, sag ich mal, ich war relativ frustriert und wütend so als Teenager und Freestyle-Battles waren einfach das Ding, wo es die Möglichkeit gab für mich, größere, stärkere Leute einfach von der Bühne zu hauen. Einfach nur, indem ich die halt battle. Und das hat mich voll angezeckt. Ja? Also ich komme aus einer Kleinstadt, die ist bei Stuttgart. Stuttgart hatte immer eine große Hip-Hop-Szene und wir waren so im S-Bahn-Bereich. Und in dieser Kleinstadt, weiß ich nicht, das ist halt so, viele Leute haben mich frustriert und ich konnte da dann zu den Battles gehen in Stuttgart und Karlsruhe und Reutlingen und wo ich überall hingegangen bin und einfach Leute beleidigen. Das tat einfach gut.
Gab es da Reaktionen aus deinem Umfeld, auch kritische, dass du mit dem Rappen überhaupt angefangen hast und da noch Leute beleidigt hast?
Also als ich noch zur Schule gegangen bin, haben sich natürlich alle darüber lustig gemacht. Aber man muss ja überlegen, dass jetzt ist ja quasi, glaube ich, rappt jeder. Also ist, glaube ich, dann eher, du gehst heute in eine Klasse und sagst, okay, wer rappt nicht? Und damals war es noch so Rap, Hip-Hop, also die meisten haben da eher noch so yo, mäßig drüber gedacht. Und das war dann noch so in den 90ern und Anfang der 2000er war das noch so, das war eine Schulklasse und Hip-Hopper waren eher sowas wie Mettler. Also es gab so ein, zwei pro Klasse oder drei, aber die hast du dann erkannt. Mhm. Also die haben andere Klamotten getragen, die haben andere Musik gehört und so. Und ich sag jetzt mal, die meisten Leute in meiner Klasse haben jetzt nicht Rap gehört. Ich glaube, es ist heute anders.
Aber weißt du, was ich spannend finde? Dass Shogun in der vorletzten Folge genau das Gleiche gesagt hat, aber es war 10 Jahre später zu dem, was du jetzt sagst. Also es war um die 2010er rum.
Ja, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Das ist interessant und ich glaube, es liegt aber bei ihm mehr an der Schule, auf der er war.
Und am Ort vielleicht.
Minden? Naja, Minden ist ja auch eine Rap-Stadt, auf jeden Fall.
Ja, aber deswegen umso komischer, dass es 2010 rum immer noch, dass er immer noch so angeguckt wurde, weißt du? Also klar, vielleicht lag es an der speziellen Schule.
Ja, 2010, also man muss sich ja auch mal klar machen, wie asozial Rap 2010 auch eben in der Breite, also.
Ja, okay, fair, ja, den Punkt kriegst du, ja.
Nee, aber ich meine, das ist das, was ich meine, in 2000ern war ja Rap, also ich erzähle immer gerne eine Anekdote, weil ich merke, dass manche Leute das vielleicht vergessen haben oder so, aber es war ja nicht so, also die größten Stars der Szene, und ich meine jetzt nicht Fanta 4 oder Samy Deluxe oder so, die waren natürlich bigger, so. Sondern ich meine so die größten Stars der Hip-Hop-Szene, also die so aufkamen, also sagen wir mal Snagger und Pillard, Casper, diese ganzen Leute, die haben ja damals schon gerappt und ich war in München, was ja durchaus eine große Stadt ist mit einer großen Hip-Hop-Szene auch, so Mitte der 2000er auf einem Konzert und da war das Line-Up ernsthaft, Mackes und Plan B, Casper und Prinz P. Und da bin ich hingegangen und das war wie eine Jam, aber es war die Prinz P-Tour und da waren locker mal 150 Leute. Oder 200, ja. Und nur für die Größenordnung, also sowas macht Newcomer heute. Und das waren aber damals so in der Hip-Hop-Szene, also so in der Juice und so die Sachen, die wir gelesen haben, die wir gut finden, waren das quasi Stars. Für uns waren das Stars. Und wenn diese Leute jetzt jeweils einzeln da spielen würden, also die Orsons oder Casper, die würden natürlich heute Läden voll machen, die sind 10-mal so groß. Mhm. Oder Casper wahrscheinlich 50-mal so groß oder keine Ahnung. Also,
ja, total.
Das heißt, die Hip-Hop-Szene war schon so ein Liebhaber-Ding. Ich habe ja gesagt, es waren in erster Linie Jungs, junge Jungs, die Spaß daran hatten, Scheiße zu labern. Viel so Battle-Kram, viel so asoziales Zeug und das hat mich irgendwie in meinem, ich weiß nicht, warum ich immer so eine Wut irgendwie in mir hatte, aber mich hat das voll angesprochen. Mhm. Und die 2000er waren wirklich ein wildes Ding. Und Danger Dan hat mal gesagt, eigentlich waren die 2000er die geilste Zeit, weil da war alles so schön dumm. Das stimmt, es war irgendwie.
Ist es nicht aber auch ein bisschen gut, dass es sich verändert hat?
Ey, natürlich ist es gut, dass es sich verändert hat. Auf eine gewisse Weise ging das gar nicht. Ey, auf wie viele Jams ich war, wo am Ende die Leute sich geprügelt haben. Das, Das ist ja jetzt auch weniger geworden, habe ich
ein
das
Glück,
Gefühl.
Weil es Awareness-Teams gibt. Und ja, vielleicht bessere Sekus.
Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die 2000er-Hip-Hop-Szene und auch die 90er-Jahre-Hip-Hop-Szene schon auch was sehr, sehr Befreiendes und Positives hatten. Weil ich glaube, für so jemand wie mich aus einer kleinen Stadt, der auch noch so ein Gymnasiast ist, war das voll cool, mal mit anderen Leuten zu chillen, die jetzt aus anderen Städten kommen. Also Leute, die dann aus einer Großstadt kommen oder aus noch einem kleineren Dorf oder und dann halt Leute, ne, da waren die Sonderschüler und die Elite-Schüler auf einmal zusammen in einer Cypher und man konnte sich doch auf eine gewisse Weise mit jedem so ein bisschen auf Hip-Hop einigen. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Ich glaube, die verschiedenen Stränge von Hip-Hop sind sehr, sehr auseinander. Aber es gab irgendwie so eine Grundeinigung. Also man wusste so, man ist da und zum Beispiel auch diesen Battles. Mir hat nie jemand im Battle dafür, dass ich ihn irgendwie hart beleidigt habe, auf die Schnauze gehauen.
Ich finde aber schon, dass es die Community auf Festivals manchmal noch gibt. Auch wenn das Splash natürlich von früher nicht mehr das Splash ist, was es heute ist, auch was das Booking angeht und so, weil sich natürlich alles verändert. Ich habe aber schon das Gefühl, dass man da noch eine Masse abdeckt. Also da sind sowohl die Industry-People, da sind die Cool-Kids, sag ich mal, und die 0815-Fans. So, und da hast du auch von dem Anwalt zu dem Praktikanten irgendwie alles dabei.
Ja, das stimmt. Es ist halt aber ein bisschen weniger eng, sag
total,
ich mal.
Ist weniger. Und man kommt auch weniger in den Austausch, habe ich das Gefühl. Ja. Man hat dann so seine Grüppchenbildung. Aber wir waren ja eben beim Anfang deiner Karriere und jetzt spulen wir zum Jetzt, weil das Thema Durchhaltevermögen ist ja was wir im Vorgespräch irgendwie auch rauskristallisiert haben, dass wir darüber unbedingt sprechen wollen, dass du das jetzt schon seit 20 Jahren knapp machst und das ja schon lange ist in diesem Zirkus.
Das stimmt,
was bedeutet denn für dich Durchhaltevermögen?
Ich finde, Durchhaltevermögen ist vielleicht sogar gar nicht das richtige Wort, weil Durchhaltevermögen sagt so, als müsste ich irgendwas, weißt du, so, als müsste ich in der Mine arbeiten. Aber ich arbeite nicht in der Mine, sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, wie man Hip-Hop für sich im Leben sozusagen wahrnimmt. Also bei mir war das relativ schnell klar, auch durch meinen Bruder und so, dass das ist so mein Ding. Also das ist das, was ich mag. Und das mache ich. Und ich sag mal so, als ich dann auf die Bühnen gegangen bin, war völlig klar, das ist nicht mein Beruf. Das ist nicht meine Karriere, das ist nicht meine Zukunft sozusagen, sondern das ist meine Kultur. Also stell dir vor, ein Fußballfan, der geht ja auch nicht in die Kurve und sagt, irgendwann werde ich mit der Kurve reich, sondern das war einfach so, ey, ich kam zum Beispiel nach München, weil ich da studiert habe und ich kannte niemand. Und dann bin ich zur Hip-Hop-Veranstaltung gegangen und habe einfach Leute kennengelernt. Und darum ging's. Also es ist eher eine Kultur und das heißt, ich war da immer drin und ich habe das gemacht, weil ich das halt gerne gemacht habe. Das war so mein Hobby. Ich habe irgendwann mal gesagt, Hip-Hop war mein Kegelverein, meine Skatrunde. Das war einfach, man kannte dann auch die Leute. Ich kannte dann Leute aus dem Ruhrpott und ich kannte Leute aus Hamburg und man lernte die kennen und man so, ich bin dann zu Battles gefahren, halt so nach Oberhausen. Und es ist auch lustig, wenn man guckt, wer damals an diesen Battles teilgenommen hat, zum Beispiel Fahrt, einfach, der hat damals an den Battles teilgenommen noch. Und das war einfach so meine Kultur. Und dass das dann irgendwann ein Business geworden ist, jetzt zum Beispiel auch für mich und jetzt mein Hauptberuf ist seit mittlerweile ja 5, 6 Jahren sowas, das hat sich eher so ergeben. Also das heißt, es war nicht schwer für mich durchzuhalten, weil das war ja meine Identity.
Wie kann aber Leidenschaft auf so lange Dauer funktionieren? Hast du da für dich ein Rezept? Oder kommt es intrinsisch, dass du dir die Frage gar nicht stellen musst?
Ich glaube, wenn man so involviert ist und auch seinen Freundeskreis so um dieses Thema herum gebaut hat, also zum Beispiel den Fertoni, den kenne ich ja genauso lange fast, wie ich rappe, ja? Oder den Keno von Moog Mama, von ehemals Moog Mama, oder die Antidopen-Gang kenne ich auch schon seit Ewigkeiten und noch viele mehr, die ich so lange kenne. Und sozusagen, das war einfach immer mein Thema. Ich habe diese ganzen Sachen verschlungen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich tatsächlich so, seitdem ich es hauptberuflich mache, mich mehr in andere Kulturen ausstrecke als vorher.
Wie kommt das?
Weiß ich nicht.
Weil du mehr Zeit hast?
Vielleicht, weil ich sehr viel Zeit jetzt einfach automatisch mit Hip-Hop verbringe, also auch durch meine Radiosendung und durch meine eigene Musik, dass es nicht mehr so ist, oh, in meiner Freizeit mache ich das, sondern jetzt ist mein Berufsleben das und das heißt, meine Freizeit, in Anführungsstrichen drumherum, widme ich dann Metal.
Hast du denn durch die Radiosendung, die du machst, das Gefühl, dass du noch am Zahn der Zeit bist, dass du dich damit mit dem neuen Kram auch auseinandersetzen musst und darfst?
Also ich habe das Gefühl, der Zahn der Zeit nagt an mir. ja, also ich setze mich auf jeden Fall mit vielen neuen Sachen auseinander. Also ich würde mal sagen, jetzt die wichtigsten Sachen kenne ich, aber ich habe das Gefühl, dass es schon Leute gibt, die sich vor allem so in den ganz neuen Sachen besser auskennen als ich. Aber klar, ich meine, ich versuche schon auch sehr junge Rapper einzuladen. Also Hexer hatte ich jetzt gerade zu Gast in meiner Sendung und ein paar Wochen später hatte ich Sammy Deluxe zu Gast. Also ich versuche so ein bisschen zu diversifizieren.
Kommst du ran an die neue Musik von Hexer jetzt zum Beispiel? Also dickst du dich dann da richtig rein?
Nee, also wenn ich den zu Gast habe, dann dicke ich mich da richtig rein. Also dann pumpe ich das einfach mal eine Woche lang alles.
Und wie entscheidest du, dass jetzt Hexer kommt zum Beispiel und nicht, was weiß ich, Rapper XY?
Eule hat mir geschrieben, deshalb. Das ist die Wahrheit. Nein, ich hatte den natürlich schon auf dem Schirm, dass es den gibt. Und dann hat Eule mal geschrieben, ob ich den nicht einladen will. Habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall, sehr interessant. Ich finde das immer krass, wenn Leute musikalisch was Interessantes machen. Und der kommt ja aus diesem Thomana-Chor aus Leipzig. Und der macht Kirchenchor-Anleihen in seiner Rap-Musik. Das ist voll abgefahren. Ich finde das abgefahren. Und dann, mich interessiert vor allem, wie gesagt, sowas Musikalisches dann sehr. Und ja.
Ist das der Hauptantrieb, dass du die Sendung hast, dass du dich mit neuer Musik auseinandersetzt oder würdest du es sonst auch machen? So Konkurrenzanalyse. Stichwort.
Also ich sag dir jetzt mal die Wahrheit, warum ich die Sendung in erster Linie habe, ist, also 15 Jahre lang habe ich gerappt und war nicht hauptberuflich Rapper. Und jetzt bin ich 5 Jahre hauptberuflich Rapper, aber die Frage ist, wie lange geht das? Und ich will auf jeden Fall noch einen anderen Job haben. Das ist die grausame Wahrheit, aber ich sag's, also es ist auch ein Job, das will ich nur dazu sagen, ja. Also ich mache die Sendung jetzt nicht nur, weil ich so ein Idealist bin oder so, sondern ich muss auch Kohle verdienen damit. Und ich mache auch gerne Radio. Und ich muss sagen, die Sendung, die gibt mir so ein, wie sagt man, als Freiberufler, was ich jetzt bin, Rapper und bin ja auch mein Management, mein Label in einer Person, da hat man sehr viel so, es schwirrt alles rum und alles ist zeitlich irgendwie nicht fixiert und die Sendung gibt mir so richtig Erdung. Ich weiß, so einmal die Woche treffe ich mich mit irgendeinem coolen Rapper und quatsch mit dem über seine Musik und es geht nicht um mich, sondern es geht um den und ich kann mich damit auseinandersetzen und dann gehe ich dahin und um 22 Uhr am Mittwochabend hänge ich den Kopfhörer hin und dann ist die Sendung gut gewesen oder nicht und dann war es das und das hat irgendwas. Wie so ein Fußballspiel, wo man hingeht.
Wie ein Hobby. Ja. Wie deine Skatrunde wieder.
Naja, ist schon ein bisschen mehr Vorbereitung als meine Skatrunde, die ich nicht habe.
Was war das Letzte, was du von einem Gast gelernt hast?
Boah. Ich glaube, einfach die Tatsache, wie Sammy Deluxe war im Gespräch und wie ich gedacht habe, dass er sein würde.
War das dein erstes Interview mit ihm?
Ich habe mal einmal einen O-Ton von ihm geholt, als er das zweite ASD-Album rausgebracht hat.
Aber schon her.
Das ist ein bisschen her. Und ich habe den davor noch nie getroffen, nicht kennengelernt, nix.
So wie wir beide.
Ja, genau. Also und
ja, ich habe mich gerade mit Sammy Deluxe verglichen, Leute. Ja.
Du bist quasi die Sammy Deluxe der Neuzeit. Sammy Deluxe hat mich auf jeden Fall überrascht in seiner Person. Also so, ich habe sehr viel gelernt.
Werd mal konkret hier. Wir sind hier der konkrete Podcast.
Ich war voll überrascht. Also ich glaube, dass wir zu vielen Sachen andere Ansichten haben, aber er war sehr offen. Also ich glaube, ich war voll überrascht, dass jemand, der so lange dabei ist und wo man so denkt, ja, vielleicht hat er ja eher, sag ich mal, strong opinions. Der hat auch strong opinions, aber der war sehr offen. Also es war ein sehr offenes, gutes Gespräch, wo es nicht darum ging, dass wir alle jetzt einer Meinung immer sind, sondern wo man wirklich gemerkt hat, ah, okay, er ist interessiert, ich bin interessiert und das fand ich geil. Und das habe ich gelernt, als ich so gedacht habe, krass, war ich jetzt derjenige, der so ein bisschen in die Sendung gegangen ist und gedacht hat, naja, jetzt kommt dieser Superstar, was ich natürlich schon geil finde, weil ich habe den natürlich gehört, früher sehr viel. Und dann diesen Menschen so kennenzulernen, ganz anders und dann über mich selber so zu merken, ah, fuck, ich bin vielleicht auch ein bisschen so, als wüsste ich schon, wer da kommt. Reingegangen. Mhm. Aber in Wahrheit weißt du nichts über die Künstler, wenn du die nicht kennst. Ne? Also man denkt, man weiß dann aus den Texten oder aus irgendwelchen Interviews. Nein. Du lernst einen Menschen einfach kennen, wie er halt ist. Und da habe ich so mich selber ertappt, wie ich vielleicht ein bisschen prejudiced war. So.
Und von den jüngeren Künstler und Künstlerinnen, die bei dir so sind, nimmst du von denen was mit, was nachhaltig in dir irgendwie arbeitet? Und sei es nur Einstellungen zu irgendwas, ist gar nicht mal eine Meinung konkret?
Ja, natürlich. Also ich nehme von denen immer mit, dass ich so denke, wow, also die... Irgendwann kam der Punkt, weißt du, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich bin kein junger Mann mehr, so, ne? Und dann, also so, sondern halt, ich bin halt kein junger Mann mehr, ich bin keine 22 Jahre alt mehr. Und was ich von denen immer mitnehme, ist, dass ich so merke, ah, die ticken wirklich ganz anders. Also ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel die Generation, die 10 Jahre jünger ist als ich, dass ich mit denen noch total relaten konnte. Da habe ich noch alles verstanden, was so bei denen geht. Und ich habe so das Gefühl, diese ganz neue Generation, die sind auf jeden Fall nochmal, die sind einfach ein anderer Schnack. Nicht, dass ich finde es gut eigentlich, wie die drauf sind. Also ich finde, die sind eigentlich ganz geil. Eigentlich fast cooler als meine Generation.
Warum? Also woran machst du es konkret fest?
Meine Generation war schon auch sehr ignorant und sehr so, ja, ignorant einfach.
Also, sind sie jetzt nicht mehr, findest du?
Ich finde,
die sind ein bisschen kollaborativer, finde ich. So in... auch genreübergreifend. Ich habe das Gefühl, die reden mehr miteinander als unsere Generation.
Ja, voll.
Aber ich finde schon, dass die auch ein Kreis sind, in den man schwer reinkommt.
Zumindest das kann gut sein. Also ich versuche ja nicht in den Kreis der 20-Jährigen reinzukommen. So. Aber also die...
Ich bin Zaungast.
Was ich bei denen krass finde, ist, die sind so aware. Also die... Also wenn du guckst, die Hip-Hop-Szene in der 2000er, wo ich herkomme, ne? Also da ging es ja nur darum, sich die ganze Zeit anzuficken. Also sozusagen, das war ja voll, die Grundhaltung war so, jeder, der nicht in meiner Crew, was hat Savas damals gerappt? Ich höre nur noch Rap aus meiner Crew, ja. Ihr seid meine Feinde. So, ne?
Die Orsons haben das auch, deine Crew gegen meine Crew oder so in einem Song.
Aber denen war es aber sicherlich wieder irgendeine Verballhornung. Aber, also ich habe auch ich hatte auch so einen Jungsfreundeskreis und wir haben uns halt so hart angefickt und aber halt auch so tief, dass man auch Leute einfach so richtig mies ignorant verletzt hat und fertig gemacht hat zum Teil und so. Und ich habe das Gefühl, diese Jüngeren, die haben so eine psychologische Awareness. Weißt du? Wenn so jemand, die treten nicht einfach auf jemanden drauf, dem es eh schon schlecht geht. Und ey, das...
Ist dir das jetzt peinlich, wie ihr früher wart?
Ey, wenn ich an manche Sachen...
Ich meine nicht die Outfits.
Ach so. Ne, die Outfits waren der Hammer. Ich habe früher immer so eine völlig abgerockte Lederjacke getragen, wie der Sänger von...
Lederjacke?
Ja, so eine braune Lederjacke von meinem Opa, so eine Fliegerjacke.
Okay, dann ist
die
wieder cool.
Die war völlig, völlig abgewetzt und da sah ich so ein bisschen aus wie der Sänger von Wanda, nur mit mehr Haaren. Bum, tsch, sorry. Nichts gegen den, geile Band. Sag nach Bologna. Das Ding ist, ja, also heute... Manche Einstellungen von mir, es gibt sogar noch Interviews von mir, so von 2015 oder 14. Davor hatte ich zum Glück keine Interviews. Das wäre schlecht ausgegangen. Wo ich Stuff sage, wo ich so denke, das ist auch super ignorant.
Zum Beispiel? Auch, dass so alle anderen sind kacke und ich bin der Geilste?
Nee, auch so. Das sind so Aussagen, wenn ich wollen würde, dass die in der Öffentlichkeit sind.
Schade.
Guckt so alte Splashmag-Interviews mit mir und dann könnt ihr wissen, was ich mit dummen Aussagen meine. Also, da, ja, man macht Scheiße. Man baut Scheiße. Man baut Scheiße, wenn man jung ist. Alle bauen Scheiße, wenn sie jung sind. Und ich finde, die Jungen, die jetzt bauen, irgendwie weniger Scheiße, habe ich das Gefühl. Eigentlich auch schade.
So, wenn ich dich jetzt aber so vor mir sehe, ne, du wirkst wie ein normaler Typ. Weißt du, was ich meine so? Du wirkst nicht besonders klischeebehaftet, nicht als hättest du jetzt irgendwelche Attitudes hier am Start oder krass Ego. Und, oh, ich bin der Krasseste, ich mache das schon ewig, ich weiß alles und so. Wie bist du so trotzdem an der Normalität geblieben, weißt du? Wie schrammst du weiter am normalen Leben?
Ich glaube deshalb, ne? Also wenn du so, ich finde die ganzen Leute, die in den 2000ern schon Rap gemacht haben, ne? Und damit meine ich halt so diese ganzen Leute, die aus meiner Generation sind. Also lass es irgendwie ein Tua sein, lass es ein Casper sein. Diese ganzen Leute, auch wenn die jetzt irgendwie Stars sind, also wie ein Casper oder ich sag so oft Casper. Casper, ein neues Album. So,
kriegst du Geld oder was?
Cash, gib Cash. dass die sozusagen dadurch, wenn du einfach mal 10 Jahre lang in der Musik machst und kein Geld verdienst und das einfach so ein normal Ding ist, dann kommst du ja gar nicht auf die Idee, dass wenn du mal damit Geld verdienst, dass du jetzt der Krasseste bist. Also es ist sicherlich eine Charakterfrage auch. Aber ich glaube, es ist eher so, wenn du halt 19 bist und du machst 1 Million, dann denkst du vielleicht, das ist das normal life. So.
Ich frage vor allem deswegen, weil wenn ich Konzerte mache, vor allem für Newcomer und Newcomerinnen, die kommen da teilweise mit einer Attitude und machen nicht mal eine 250er voll, weißt du? Und ich frage mich, puh, okay, wo soll das noch hingehen? Jetzt schon, wenn du so eine Einstellung an den Tag legst und so irgendwie Menschen gegenüber trittst, weißt du, und dich schon verhältst, als stehst du über den Menschen, warum auch immer.
Ja, die wissen es halt nicht. Die denken auch, eine Million Streams am Tag ist normal. Also so, und das ist natürlich nicht normal.
Mhm.
Also, und ich glaube halt, egal ob Superstar oder irgendwie jemand, der einfach immer noch rappt nach 20 Jahren oder so. Also ich glaube zum Beispiel, Lackmann ist eine super humble Person, so, weil der einfach, ne, man, desto mehr du erlebst, desto klarer wird dir ja, dass sozusagen du jetzt nichts Besonderes bist und jetzt nicht das Recht hast, irgendwie darauf, dass für Musik Geld zu bekommen, ja. Sag mal, wenn du Klempner bist und baust dir mal eine Werbepumpe ein, dann hast du wirklich sehr viel Recht dafür, Geld zu bekommen. Aber Musik, so dieses, ey, 10 Jahre lang, die Leute vergessen das. Von als die Musikindustrie den Bach runterging, ging Hip-Hop doppelt den Bach runter. Kommerziell, nicht künstlerisch, ne? Das heißt, da hat wirklich niemand Geld verdient früher. Also so ganz, ganz wenige Leute. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, Sido, der hat Geld verdient. Ja, Sido hat Geld verdient. Bushido hat auch Geld verdient. Aber heute hast du halt eine super Breite in Leuten, die jetzt mit Musik Geld verdienen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mal in einem Interview saß, da habe ich irgendwo gespielt auf einem Festival und so ein Local-Radiosender hat mich interviewt und da war so ein jüngerer Typ und der hat so gemeint, ja, du hast ja früher in den 2000ern ganz schön viele Battles gewonnen. Ja, und ich habe so Mitte der 2000er ziemlich viele Battles gewonnen, so in verschiedenen Städten und habe auch so einen Juice-Track gewonnen und so Zeug. Und er meinte so, warum hast du das da nicht beruflich gemacht? Und ich musste da so lachen und habe gesagt, du hast für ein Battle gewinnen, hast du halt so 300 Euro gekriegt und einen Rucksack oder so.
Und davon muss man manchmal noch die Fahrtkosten bezahlen.
Hast gar nichts verdient. Also so, ich sag mal, auch wie gesagt, ich hab's ja gesagt, selbst die großen Leute, die damals so in der Hip-Hop-Szene für uns Stars waren, ja, die haben ja nicht viel Geld. Wenn die davon leben konnten, war das schon krass. Und damit meine ich so, wenn die davon eine Zwei-Zimmer-Wohnung hatten, ja. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, bestätigen die Regeln. Bushido und Sido haben sicher damals schon Millionen gescheffelt und auch Fettes Brot oder Fanta 4 haben damals sicher viel Geld verdient. Aber das waren wirklich die totalen Ausnahmen. Die Leute haben ja einfach alles aus dem Internet gezogen für umsonst und die Konzerte waren nicht annähernd so groß. Und ich verkaufe ja gerade eine Tour und manchmal gucke ich so drauf und erwische mich selber, dass ich so manchmal so denke, also in den großen Städten läuft es super krass, also so Berlin, Hamburg, München und so. Und dann geht man in so kleinere Städte und denkt so, ah, keine Ahnung, nur 150 Tickets weg.
Was sind deine kleineren Städte? Also wo tust du?
Also so Erfurt zum Beispiel oder Münster oder Bochum. So, das sind so die kleineren Städte, die ich mache jetzt auf der Tour. Und dann guckt man so drauf und denkt so, ah, irgendwie nur 150 Tickets verkauft. Und dann denke ich mir so, ich muss da cool bleiben, dass wenn ich, das ist nicht selbstverständlich. Verkauf erstmal 200 Tickets in Erfurt. So, und was ich auch krass finde, ist, dass viele Leute, die halt so, wie du schon gesagt hast, so eine Stuck-Up-Nose nach oben rumlaufen, weil sie irgendwie eine 500.000 Hörer auf Spotify haben, wo ich so denke, wenn ihr 500.000 Hörer auf Spotify habt, wieso ist dann eure Tour 4 Städte und in Locations, wo selbst in Berlin nur 200 Leute reinpassen? Ne? Also, ich glaube, dass wenn man eben, desto länger du dabei bist, glaube ich, desto mehr wirst du auch gehumbelt. Also,
hattest du nie den Moment, aber dass du dachtest, oh, ich bin krass, das läuft hier gerade richtig gut, dass man so kurz mal so.
Ja, vielleicht mal ganz kurz einen Moment der Schwäche hatte ich, glaube ich, ganz, ganz kurz. Und zwar habe ich gesagt, nach Shibuya Crossing, was so das Album war, bei dem ich, sag ich mal, das ist so meine Culture und ich mache das gerne, aber es ist immer noch, was mache ich neben meinem Hauptberuf? Und ich bin nicht hauptberuflich Rapper und dann mit Shibuya Crossing auf einmal so snap, ja. Love Songs ging voll ab. Hat so meine erfolgreichste Single bis jetzt auch. Propaganda ging voll ab, der Song 7-Eleven. Und auf einmal gingen so die Zahlen so krass rauf, ja. Und auf einmal konnte ich eine eigene Tour spielen und habe irgendwie gut Tickets verkauft und auf einmal Geld verdient mit Musik nach 15 Jahren Musik machen, ne? Und dann hatte ich so diesen Moment der Schwäche, dass ich, glaube ich, dazwischen so gedacht habe, ah ja, mein nächstes Album, easy, das mache ich jetzt doppelt so groß. Und habe da auch richtig viel Geld in die Hand genommen. Und ich bin ja mein eigenes Label, mein eigenes Management, das heißt, das ist alles mein Geld. Ich habe da richtig viel Geld in die Hand genommen, weil ich gedacht habe, ja, easy, das mache ich jetzt doppelt so groß nochmal. Und Pustekuchen. Das hat nicht geklappt. Es ist nicht kleiner geworden oder so seitdem, aber es ist so auf diesem Level, wie es dann halt, wie ich gesprungen bin. Ne? Und das hat mich dann auch schon wieder, ne? So lernt man halt. Mhm. Du lernst dann und lernst so, ja, also erstmal ist keine Selbstverständlichkeit, überhaupt Natur spielen zu können, und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, die Hörer zu haben, die du hast. Wir gewöhnen uns ja in Internetzeiten sehr schnell daran. Guck mal, ich habe jetzt 100.000 monatliche Hörer gerade, ja. Und die kommen ja nicht von irgendwelchen Playlisten, sondern die sind ja, das sind ja Leute, weil ich bin nicht so Playlisten-Rapper, ne? Also ich bin jetzt nicht im Modus Mio oder so ein Zeug. Man muss sich das einfach mal klar machen, so. Das ist voll viel, egal, dass das nicht so viel Geld bringt. Das sind einfach viele Leute, die dich hören. Und wenn ich dran denke, vor 10 Jahren hätte mir da jemand gesagt, ey, du hast da 100.000 Hörer, dann wäre ich hinten vom Stuhl gekippt, ja, aus den Latschen, ne? Gekippt. Mhm.
Das sind die Relationen.
Man gewöhnt sich schnell an Aufmerksamkeit, aber es ist halt nicht selbstverständlich. 99 Leute probieren es und einer kriegt dann genug, aber es ist schwierig.
Bei Shibuya Crossing hast du da das Gefühl gehabt, dass du so richtige Zeit, richtiger Ort? Oder kannst du festmachen, warum das so ein bisschen so ein Meilenstein war?
Ich glaube, es war, ich habe, vor Shibuya Crossing war meine Musik so, es war so ein bisschen bissiger Kommentar auf gesellschaftliche Sachen eher. Und es war weniger ich selber, also sozusagen auch ich mit so Sachen, die wehtun. Also es, meine Musik war okay, aber die tat nicht weh. Also vor allem mir selber nicht. Und das war einfach so ein Punkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich will Musik machen, wie ich sie selber gerne höre. Ja, davor habe ich einfach immer irgendwas gemacht, habe gedacht, haha, jetzt kommentiere ich mal die lustigen Berliner Partybullen oder jetzt kommentiere ich mal den Rechtsruck in Deutschland und sowas. Aber in Kommentaren, ich selber fühle eher halt Musik, die so, wo Leute von sich erzählen und wo sie emotional sind, also entweder wütend oder traurig oder so. Das höre ich einfach lieber. Und mehrere Leute hatten mir auch schon gesagt, ja, du musst halt mal den Schutzschild wegnehmen vor dir, ja, und einfach mal genau das so meinen, was du sagst, wie das straight halt von dir kommt. Und das habe ich mich vorher, wenn man ehrlich ist, einfach 10 Jahre lang nicht getraut.
Wie alt warst du, als du dann das gemacht hast? Aber?
Anfang 30 erst. Hm. Also als ich angefangen habe, die Songs zu machen, war ich Anfang 30.
Okay.
Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann erzähle ich jetzt halt mal wirklich meine Geschichte. Mhm. Also was passiert ist, wie ich aufgewachsen bin. So sozusagen auch dieser Love Songs ist ja auch so dieser Struggle, das Gefühl zu haben, dass man irgendwie emotional abgestumpft ist und lauter so Sachen. Und ich erzähle das alles ohne doppelten Boden. Also ich sage das einfach und wenn Leute dann kommen und sagen, ich komme aus den 2000er Jahren, so was Hip-Hop angeht, da war so Schwäche zeigen nicht so das Ding. Und ich war da voll beeinflusst von. Und dann einfach habe ich halt einfach das Schutzschild weggenommen. Und ich muss mal sagen, das liegt ja auch nicht nur an mir. Ne? Also man muss sagen, mein Designer Christian Wischnewski, der hat auch gemeint, ja, das war irgendwie so ein bisschen der Perfect Storm. Weil er zum Beispiel auch mit seinem Design da super viel, also sowas ist super wichtig. Dann die Idee, alle Videos in Japan zu drehen, was ja, weil ich da aufgewachsen bin, bis ich 11 bin, auch so sehr Teil von meinem, welche Ästhetik ich mag, wie ich insgesamt drauf bin, das ist schon beeinflusst von dieser Zeit. Ne? Ich kam erst nach Deutschland dann so mit 11.
War auch sehr einzigartig, fand ich in der Zeit gerade auch der Aufwand für so Videos, weißt du?
Nach Japan zu fliegen.
Das haben ja nicht viele gemacht. Und dann halt auch so eine Ästhetik, sowohl im Visuellen als auch eine Soundästhetik, einfach durchzuziehen.
So. Genau, und das war ja eigentlich immer so die Ästhetik, die ich mochte. Ich habe nur immer halt mich zu sehr, sag ich mal, an dem Status quo, glaube ich, davor von Hip-Hop orientiert. Aber man muss auch sagen, dass das natürlich da andere Leute an dem Erfolg auch mit quasi ihren Anteil haben, die mich unterstützt haben. Also zum Beispiel haben mir damals Talky Talk oder Occupanter oder so, die haben mir Beats gegeben, obwohl ich kein bekannter Rapper war. Oder oder zum Beispiel auch in Edgar Wasser und Fettoni, die dann auf eine Single von mir gehoppt sind und gesagt, die waren damals schon größer und dann gesagt haben, ja, aber wir kennen uns ja seit 15 Jahren und so, wir machen das jetzt für dich. Oder zum Beispiel auch eine Antilopengang, die mich mitgenommen hat auf Tour als Vorgruppe damals. Das hat mir auf jeden Fall auch, also kein Mensch ist eine Insel, ne? Also alleine kannst du das nie schaffen. Aber ich glaube, das Wichtigste war einfach mal sozusagen diese Emotionalität zuzulassen und das einfach zu machen. Und das hat sich dann ausgezahlt. Ja. So.
Gibt es einen Grund, du meinst gerade, kein Mensch ist eine Insel, gibt es einen Grund, warum du aber das alleine machst, ohne Management, ohne Label, dass du alles bist?
Fick die Industrie.
Mic drop. Und wir sind raus für heute. Macht's gut, Leute, Hip-Hop lebt.
Also ich sag dir jetzt mal den ersten Grund, warum das so ist. Ja? Fakt, niemand wollte mich sein. Ich habe kein Label, weil mich niemand sein wollte.
Wann war das?
Naja, bis Shibuya Crossing kam. Mhm. Also als ich in Charts war, dann haben sich Leute dafür interessiert.
Auf was ist es gechartet?
Ach, das ist nur auf Platz 35 gechartet.
Das ist so ziemlich gut, finde ich.
Und Platz 35 gechartet, aber man hat ja gesehen, dass Love Songs als Song, dass der super abging auf YouTube und auch bei Spotify. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie so 3,7 Millionen Streams oder so, wow, auf Spotify, was für mich sehr viel ist, wenn du überlegst, der war nie irgendwo geplaylistet, ne? Der war nie in irgendeiner Liste, das sind einfach nur Leute, die den abgespeichert haben und das merken dann natürlich so Industry-Leute und da kam dann tatsächlich auch, nachdem Shibuya Crossing raus war, kam dann auch wirklich so klischeehaft jemand aus der Industrie auf mich zu, so ein A&R. Und der wollte mich dann auch sein, also der war interessiert daran. Und ich habe mich mit dem getroffen, das war auch ein netter Kerl. Also, fick die Industrie, ist immer leicht gesagt. Nett sind sie alle. und ich habe mich dann mit dem im Café getroffen, war so einen Tag gelabert. Aber ich habe dann so gemerkt, ah, das ist einfach nichts für mich. Und ich muss auch wirklich sagen, ne, die Leute, wir haben immer noch dieses Narrativ im Kopf von aus den 90er Jahren, dass Leute sagen, ja, dann kommt quasi wie so ein Gott aus den Wolken,
so
Universal oder Sony oder so runter, reicht dir eine goldene Hand und du greifst diese und sagst, come to me, with me to heaven, I will show you the gates, things you have never seen. So, ne?
Wieso ist es nicht, oder was?
Doch, so ist es. Tatsächlich, doch, es ist so. Kannst ja mal alle fragen, die mal einen Major Deal hatten. Frag mal A zum J, wie es ist, einen Major Deal zu haben. So, ne? Schöne Grüße an den übrigens. War kein, falls Leute denken, das waren. Wir kennen uns. Wir sind, also so, wir haben da schon drüber geredet.
Ja, wir haben ja, ne, also wir sind ja hier auch kritisch Sachen gegenüber. Aber jetzt nicht haten, um zu haten, aber wir sagen natürlich schon auch manchmal, wie es ist. So, und wenn natürlich A&Rs dann kommen, wenn du den Erfolg hast, sozusagen, und vorher haben sie dich nicht als relevant eingestuft.
Ey, nicht nur, man muss sagen, zwar nicht nur die Major-Labels, ne? Ich habe meine, übertreib nicht deine Rolle, ein Song, der bis heute, glaube ich, so auf YouTube so 1,5 Millionen Streams hat und auf Spotify nochmal irgendwie 1,3 oder so. Dieser Song, den habe ich damals Indie-Labels geschickt, aber so richtigen Indie-Labels und die wollten den nicht haben. Das ist einfach so, die haben den gehört, haben gesagt, was ist das denn? Swag.
Das haben sie gesagt, ja? Ich wollte gerade fragen, ob sie es begründet, naja, na, aber ob sie es begründet haben, dass sie es nicht sehen oder was?
Ja, die haben gesagt, sie sehen es nicht.
Okay.
Also ich wollte es machen. Also das ist der erste Grund, warum ich kein Label habe, ist, ich wollte zu einem Label, und weil ich keins bekommen habe, habe ich dann halt irgendwann gesagt, ja, okay, dann fickt euch halt alle ins Knie und dann mache ich das halt alleine. Und dann habe ich mich halt da rein gezeckt, sozusagen reingelesen, wie das geht und Leute gefragt und meine Kontakte genutzt und dann halt einfach so gesagt, ja, okay, dann melde ich mich jetzt einfach mal bei Groove Attack, ja, und habe gesagt, ich brauche einen Vertriebsdeal. Wie sieht's aus? Aber mit einem Song wie jetzt German Angst und mit einem Song wie Party Bullen im Rücken war das halt auch viel leichter. Mhm. Weil die haben gesehen, ah, okay, krass, der hat ja die Zahlen, passt, ja, der hat ja die Zahlen schon und die haben mich dann genommen. Der Einzige, der mich je, da muss ich mal Props sagen, ne, das ist wirklich die Klischeegeschichte, keiner hat an mich geglaubt. Die müssen aber auch nicht an mich glauben. Das muss man auch da wirklich sagen, ne? Also es ist nicht die Aufgabe von Sony Music an UZU zu glauben. Und dazu will ich gleich auch noch was sagen, ne? Aber der Einzige, der je an mich geglaubt hat, war mein Booker, Ben Rodenberg von Gastspielreisen. Der hat das gesehen, noch bevor das kommerziell funktioniert hat, also bevor ich eine Tour spielen konnte, ist der auf mich zugekommen, der war auch super persistent. Also der hat so gesagt, ich habe nämlich am Anfang habe ich gesagt, nee, ich mache mein Booking alleine, leck mich im Arsch, das ist mein Hobby, ich will nichts mit der Industrie zu tun haben. Und dann kam der und hat gemeint, ja, lass doch wenigstens mal treffen. Und der war dann cool, da habe ich gesagt, okay, mach mal ein Booking.
Hat dir das was bedeutet, dass ein externer Mensch an dich geglaubt hat oder da was gesehen hat?
Ey, wenn du 10 Jahre Musik machst und keiner will davon was wissen und einer kommt und sagt, ja, dann ja, klar. Also es hat mich auf jeden Fall berührt und ich bin auch immer noch in diesem Booking seitdem.
Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rolling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print-on-Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de. Und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Mit über 20 Jahren Erfahrung und jetzt auch als Merch-Partner für Rock am Ring und Rock im Park haben sie nun auch im Musikmarkt einen Fuß in der Tür und wissen, wovon sie sprechen. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Ich finde es wirklich spannend, weil wenn du jetzt so erzählst, auch viele Rückschläge, ne, viel alleine durchgehasselt, viel selber Wissen angeeignet und so. Ist das nicht aber auch total frustrierend, wenn man so Gegenwind und keiner rafft's und man arbeitet so gegen Windmühlen gefühlt, auch wenn es jetzt dich vielleicht als Person nicht erschüttert, dass du jetzt kein Major Deal hast, aber kamen nicht die Momente, wo du sagst, ey, fuck it, so?
Bei jedem Album kommt der Moment, wo ich sage, ey, fuck it. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich glaube, das wäre nicht anders, wenn ich einen Major Deal hätte. Ich glaube, dann wäre es, glaube ich, noch mehr so. Also.
Da würden dir mehr auf den Sack gehen von hinten. So.
Man muss sagen, ne, also jetzt mal wirklich allen Hate beiseite. Wollen wir mal darüber reden, was Major Deals wirklich sind?
Oh ja.
Also so, ne, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie die Welt in allem, ne? Es ist so ein bisschen, du bist jetzt Trump oder Biden und was dazwischen gibt's nicht. Ja? Also Major Deals sind weder gut noch schlecht. Ja, die sind weder gut noch böse, sondern die sind für manche Leute gut und für viele Leute schlecht. Beziehungsweise so einfach ist es einfach nicht. Ja, wollen wir eine billige Welt, wollen wir billige Parolen haben, ja, dann sage ich, fick die Industrie, fick die Majors, fertig. Es gibt Dinge, die die Majors machen, also zum Beispiel, wie sie Streaming kontrollieren, das ist wirklich eine Frechheit und dafür würde ich die gerne in die Luft jagen. Ist das jetzt so ein Ding, wo wir dann Leute sagen, er will die Majors? Nein. Dafür würde ich sie gerne...
Machen wir auf Social Media.
Würde ich sie gerne tadeln. Dafür werde ich sie gerne tadeln, die sie machen. Ich sag jetzt mal, Künstler unter Vertrag nehmen ist jetzt nicht das, was ich problematisch finde. Also ich kenne ja auch viele, die schon bei einem Major-Label waren. Und ich glaube, was die Leute einfach nur, das meinte ich vorher mit der Gotteshand, die dich hochzieht auf die Wolke. Wenn du das... Das
ist ein schönes Bild
übrigens. Ja, aber die Leute brauchen irgendwie so einen Papa, irgendjemand, der sie an die Hand nimmt und die wollen so einen rundum jemand, der sie an die Hand nimmt und alles für die macht. Ja? Das ist nicht, was ein Major-Deal ist. Das ist eine Vorstellung, die ist einfach naiv. Also so, jetzt sagen die Leute, ja, der hatte doch noch nie einen Major-Deal, der weiß es nicht. Ja, aber ich bin seit 20 Jahren im Radio, ja, also ich mache Radio und ich mache Musik und ich kenne viele Leute, die einen Major-Deal hatten. Und wenn du denkst, dass du nicht sozusagen dich trotzdem um alles kümmern musst, wenn du bei einem Major bist, das ist naiv zu denken. Also ich rede ganz oft mit Künstlern darüber, die bei einem Major waren und manche sind unzufrieden darüber und manche zufrieden. Also sagen wir mal, du bist ein No-Name und dann kommt ein Major-Label, signed dich und du bist danach 10-mal so groß. Ey, dann hat die Zusammenarbeit richtig geil geklappt. Ja? Was machen die? Die nutzen natürlich ihr Geld. Also die sind, im Endeffekt sind die einfach nur so eine Art Hedgefonds mit viel Geld, die sozusagen in dir so eine Art Startup sehen. So ein Investment. Aber was du dir klar machen musst, ist, die schenken dir kein Geld und die machen dich nicht zum Spaß zum Star und die können auch nicht jeden zum Star machen, sondern was die halt versuchen ist, die nehmen so einen kaufenden Startup, versuchen das so möglichst schnell zu verzehnfachen und wenn es nicht so ist, dann lassen sie das fallen. Und das ist sozusagen, da kann man jetzt sagen, ja, that's reality. Ja, das ist reality. Und ich sage das auch nicht so, das ist aber der große Skandal, dass die das so machen. Das machen die schon immer so. Aber ich habe manchmal den Blick der Leute, vor allem Leute, die selber keine Musiker sind, die so drauf gucken, so, ja, aber dann hättest du ja bei einem Major sein können. Ich denke, ja und? 9 von 10 Major-Artists werden garnished. Und wenn wir mal über die reden, die haben dann später das Problem, dass sozusagen ihr ganzer Backkatalog von irgendwie 3, 4 Alben bei irgendeinem Label liegt, sie kriegen da keinen Cent von.
Für sehr lange.
Ja. Und wenn man es jetzt mal nett sagen will, ist das Major-Label ist einfach ein Hedgefonds, der dir ein Serviceangebot macht. Der sagt, guck mal, wir wetten jetzt beide darauf, dass du 10-mal so groß wirst. Ja. Wenn das funktioniert, gewinnen wir beide. Win-win. Und wir stecken ganz viel Geld in dich. Aber wenn du nicht zufällig dann Rin wirst, sondern einfach irgendein Midcard-Rapper, so wie ich, bleibst, ja, wenn du mit meinen Zahlen bleibst, dann wirst du von dem Geld, was du verdienst, nie einen Cent sehen, weil die müssen ja die ganzen Ausgaben, die sie in dich gesteckt haben, die wollen die ja wieder. Die wollen ja ihr Geld wieder. Wenn sie dir ein Video für 25.000 Euro bezahlen, was wirklich nicht viel Geld ist für ein Video, ja, dann werden die das wiederholen wollen. Und nur so für die Größenordnung, 25.000 Euro sind ungefähr 10 Millionen Streams. Mach die erstmal.
25.000 Euro ist das, was Shogun als Fördermittel für sein ganzes Album bekommen hat in etwa.
Und
nur mal, um das in Relation zu setzen.
Du, ich habe schon mein Album Juni habe ich für 20.000 Euro gemacht, all in all. Aber das geht nur, und das ist halt das, was man sagen muss, das geht halt nur, weil ich Indie-Hustle mache. Ne? Also das hat was damit zu tun, dass eben ich nicht, also ein Major-Label, wenn du da bist, oder Labels allgemein, du bezahlst mit deiner Musik da Dienstleistungen. Ja? Also jetzt mal völlig wertfrei gesagt. Also du zahlst einen Produktmanager, du zahlst all diese Sachen, ne? Du zahlst einen Vertrieb damit und du zahlst einfach alles mit. Und das muss dir klar sein, wenn du zu einem Label gehst, bezahlst du dieses Label mit. Wenn dieses Label dich doppelt so groß macht, dann ist es gut. Dann ist es cool für beide. Wenn das nicht klappt, ist es sehr schlecht für dich. Und es gibt noch eine einzige andere Möglichkeit, wie es geil ist für dich. Wenn du quasi Hype bist, ja, so richtig Hype, du bist 19 Jahre alt, hast dein Gesicht tätowiert und die geben dir,
wow,
die geben dir 1 Million Euro. Mhm. Ja? Ey, mach das.
Nimm, take the money and run, ganz ehrlich.
Nimm das, weil wenn die Scheiße floppt, die kriegen das Geld, die können dann deinen Katalog für 10 Jahre haben.
Ja, sollen sie doch.
Die kriegen das aber dann nie wieder raus. Ja? Und deshalb nochmal, ne? Also nicht, dass Leute jetzt kommen und sagen, oh, der neidet irgendwie den Ding. Es gibt Leute, für die ist Major geil. Es gibt Leute, für die ist es sehr schlecht. Was ich mal klar machen muss, ist nur, was ist das? Ja? Ist das eine Hedgefonds, eine Service-Dienstleistung, die du bezahlst und die dir aber auch was bringen kann?
Wie stehst du denn zu Kommentaren, zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal Beispiel Nina Chuba, weil sie auch viel Kritik abbekommt, wenn die Leute sagen, ja, sie ist ja nur so groß geworden, weil sie Major-Deal hat.
Hä?
So, siehst du,
wo ist die Kritik?
Naja, dass sie haten, dass sie sagen, ohne den Major-Deal hätte sie es nicht geschafft, also viel hätte, würde, könnte. Siehst du, dass das ein berechtigter Kritikpunkt ist oder Neid? Oder sagst du, das ist völlig unabhängig voneinander und sie hätte es wahrscheinlich auch alleine geschafft?
Das ist totaler Schwachsinn. Leute, die das sagen, haben das nicht verstanden.
Aber das sagen sehr viele Leute.
Also die Sache ist, die sagen was, ohne Major Deal hätte sie es nicht geschafft. Ja.
Ja, sie ist ja nur so in den ganzen Playlisten und bei den ganzen Interviews und Podcasts und Streamingzahlen, die sie hat, weil sie Major im Rücken hat. Also jetzt nicht Nina Chuba als das Beispiel, ne, sondern gibt ja viele Kritik an so jungen Künstlern und Künstlerinnen, die jetzt hochkommen.
Ja, das ist eine monokausale, also das ist zu simpel gedacht. Das ist Quatsch. Also,
voll, weil, aber was würdest du entgegnen, so, wenn das jemand sagen würde?
9 von 10, wenn das so ist, dass Majors so machen können, du hast Nina Chuba gemacht, mashallah, mach nochmal. Also so, das ist Quatsch. Also Nina Chuba ist erfolgreich, weil Nina Chuba so viel gleichzeitig richtig macht und ja, in sich absolut vereint. Und bei Major zu sein, für sie, und das ist ein gutes Beispiel, ist genau das Richtige. Das ist genau das, was sie braucht. Wahrscheinlich. Weil die ist so, wenn du so einen Tanker fährst wie die, ja, das ist ja sie ist eine Riesenkünstlerin jetzt, dann musst du fast bei einem Major sein, weil dann wird es echt schwer. Also wenn du nicht selber ein Team von 20 Leuten hast, dann wird es schwer, damit sozusagen das überhaupt stemmen zu können, was da auf dich einprasselt dann. Also das ist so ein bisschen wie wenn man sagen würde, ja, keine Ahnung. Also das ist so, wie man sagt, ja, der ist jetzt ja nur, der ist jetzt nur Meister geworden, weil er bei Bayern München spielt.
Mhm. Ja. Ja, gleiche Kausalkette.
Aber du musst, da kann man sagen, ja, vielleicht Michael Cuisance hat die Champions League gewonnen. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Spieler, aber du musst schon auch ziemlich gut spielen können, um überhaupt bei Bayern München zu sein. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, also sozusagen, um so einen Erfolg zu haben wie Nina Chuba, musst du wirklich, da muss alles stimmen. Da müssen 10 von 10 Haken stimmen. Und ich sag mal, das Geld im Rücken und die Major Power, weil es die ja schon haben, weil die haben ja Einfluss auf die Streamingdienste, auf die Plattenläden, auf alles, ne? Das ist ein Checkmark, so. Aber da muss noch viel mehr stimmen. Ich glaube, Leute tun immer so, und das ärgert mich auch so ein bisschen, bei aller Kritik, die man an der Industrie haben kann und im Kapitalismus, du brauchst schon auch einfach die Songs, die Leute mögen. Es geht manchmal auch ein bisschen um Musik. Ja? Es geht nicht nur, also die Leute tun immer so und sagen so, ja, da muss man nur die
nur
muss
Geld
nur,
drauf werfen.
Da muss man nur Geld drauf werfen. Das funktioniert gar nicht. Guck, wie viele Leute floppen, wo Geld drauf geworfen wird. Und wie gesagt, die Statistik ist, glaube ich, nach wie vor, wie vor der Streaming-Zeitalter, dass bei Major-Labels ein erfolgreicher Künstler 10 unerfolgreiche refinanziert. Also, weil, guck mal, was Nina Chuba ja trifft, ist den Zeitgeist. Das mystischste Wesen aller Zeiten. Und immer wenn Leute denken, ja, das ist der Zeitgeist, denke ich mir so, nee, nee, das ist, wenn du die Lottozahlen tippst, nachdem sie schon raus sind, was du gerade machst. Sondern die Lottozahlen treffen,
ja,
bevor sozusagen sie raus sind, ist schwer.
Das ist im Nachhinein, dafür gibt es auch ein Wort, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber es gibt dafür ein Termini, dass man hinterher ja the full picture sieht und dann sagt, ja, deswegen hat das funktioniert. Und wenn man aber dabei ist, sieht man ja nicht alle Faktoren, was da stimmt, weißt du so? Und manchmal ist ja so, okay, wieso? Wieso ist jetzt das ein Hit? So,
ja,
ne?
Ja. Ja, aber auch, ich meine, die Leute checken auch immer nicht. Ich muss sagen, was mir total auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten in meinem Alter rede, die nicht mehr so, die nicht mehr so ganz drin sind im Game, ja. Ich weiß noch so, wie über die Jahre, die immer kamen und sagen so, oh, ich hab da jetzt wieder was gesehen. Kennst du Young Hearn? Ich denke so, der heißt Young Horn. Ja, kennst du den? Das ist ja ganz furchtbar. Und ich so, du hast einfach keine Ahnung von Kunst. Sorry. Mhm. Also man muss Young Horn nicht gut finden. Aber zu denken.
Aber den Zeitgeist, den Punkt muss man ihm geben.
Ich finde den gut. Also so, mich brauchst du nicht von dem überzeugen.
Nee, ich meine nur, ne? Also, das, weil du meintest, man kann ihn gut finden oder nicht. So, ja. Das ist ja eine Meinung. Aber den Moment, den er damals hatte, gemeinsam dann mit Rin auch im Anschluss, den kannst du nicht wegreden.
Ja.
So, der war da.
Nee, du musst ja erstmal so dreist sein wie der und so, so geil. Also so, mach erstmal einen Song, den eine Million Leute hören wollen. Mach das erstmal und dann reden wir nochmal. Bei Rin ist es am allerkrassesten. Für mich ist Rin neben OG Kimo einer der krassesten Rapper, die letzten 10 Jahre rauskamen. Einfach nur, wenn man Rapper ist, ne? Die Leute sagen, ja, der rappt vielleicht nicht Double Time und so. Ich denke, ist doch scheißegal. Das Mikro-Timing, was der hat, wie der im Beat liegt, ja? Die Leute haben einfach keine Ahnung von Rap. Der liegt so krass im Beat, der liegt da drin im Beat, als würde der gerade so ein, keine Ahnung, so ein Land Rover fahren oder so. Also weißt du, so, der liegt so geil im Beat, der hat so stylische Betonungen, der hat so eine krasse Stimme, der ist ein Übertalent. Und wenn Leute dann zu mir kommen und sagen so eine Freundin von mir aus Schulzeiten, die meinte so, ja, ich hab den gehört, der ist voll scheiße. Und ich so, der ist nicht voll scheiße. Du hast einfach keinen Plan von Musik, sorry. Also so, dann hör halt, keine Ahnung. Hör halt, was
Wer kommt
ich?
Jetzt?
Dann hör halt Fanta 4.
Okay. Nein.
Das ist billig gewesen.
Wenn jetzt aber junge Musiker und Musikerinnen vielleicht zuhören, die von einem Major-Deal träumen oder vielleicht wo A&Rs jetzt anklopfen und sagen, hey, du hast einen TikTok-Hit. Was würdest du denen reingeben als Tipp? Wenn jetzt alle kratzen kommen oder sie den Wunsch nur haben.
Sag denen, du willst 2 Millionen Euro. Ja.
Und was ist, wenn sie dann sagen, du hast den Verstand verloren, Bruder? Oder dann, Schwester?
Wenn die zu mir sagen, du hast den Verstand verloren, dann sage ich,
da verdoppelst du.
Sag 3 Millionen Euro.
Jetzt mal realistisch.
Wenn man es realistisch macht, dann macht man es so. Man nimmt sich irgendjemand, der ein bisschen Erfahrung in dieser Musiklandschaft hat, meistens einen guten Manager, wenn man jung ist. Leider muss ich das sagen, ich mag Manager nicht, aber die können schon manchmal auch was. Und dann gehst du zu allen Major-Labels shoppen, so macht man das. Also du sagst zu Sony, wie viel zahlt ihr? Du sagst zu Warner, wie viel zahlt ihr? Du sagst zu Universal, wie viel zahlt ihr? Und dann sicherst du dir, dann baust du noch ein paar Sicherungen ein. Das ist Vertragsshit, da kenne ich mich nicht so richtig aus. Aber das wäre der most simple thing. Also man nennt das ja shoppen. Das machen alle. Das machen Leute, wenn dein Vertrag ausläuft und du willst nicht Indie sein danach, dann gehen die Leute shoppen. Man nennt das so.
Ich würde aber schon sagen, dass da nicht nur das Euro-Schild entscheidet, sondern auch ein bisschen, wie ist das Team, wie ist dein Gefühl bezüglich des Majors.
Klar, du musst die fragen. Ich habe
den
Typen,
musst
der
du
mich
am Ende zusammenarbeiten auch.
Ja,
ne?
den Typen, den ich beim Major, der mich angesprochen hat, dieser Major in A nach Shibuya Crossing 2018, der sich interessiert hat für mich. Ich habe den auch gefragt, was würdest du anders machen? Mhm. Wie würdest du mich vermarkten?
Spannend.
Und seine Antworten waren halt schlecht, wenn man ehrlich ist. Die waren so da. Also der hat, ich habe so gemeint, guck mal, du hast jetzt das Marketing von Shibuya Crossing gesehen, ja? 3 Videos in Japan, 1 Style, 1 Design, 1 Swag, so alles Ding, meine Geschichte erzählt so. Was hat dir bei der Kampagne noch gefehlt? Was würdest du anders machen? Ne, und ich hatte damals eine professionelle Promo-Agentur, ne? Ich war damals damals gab es noch Printmagazine in der Intro, in der Juice. Ich war da überall, ja? Ich war da sogar auch dann in, keine Ahnung, der Taz und.
Wie viele Juice-Sterne hast du bekommen?
4.
Oder Kronen? Oh Gott.
Kronen,
ne? Oh Gott, ich wollte gerade sagen.
Ich glaube 4, ich weiß nicht, vielleicht 4,5, okay. Ich weiß es nicht. War nicht Album des Monats.
Okay.
Ja, Juice, oh, das waren noch gute Zeiten, als die Juice-Kronen noch entschieden haben.
Hattest du mal ein Juice-Cover?
Nein.
Nein.
Nein, nein, nein. Das, nee.
Das fand ich witzig, als Yasin, glaube ich, gerappt hat. Oh Gott, war es Yasin? Ich denke schon. So, dass jetzt, wo er relevant wird für ein Juice-Cover, gibt es die Juice nicht mehr.
Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, das glaube ich, geht vielen in unserer Generation. Ey, wir waren alle so, Yasin auch und ich und Fatodi und so, wir waren alle so, das war unser Karriereziel.
Karriereziel.
Ja, wir wollten nicht auf Platz 1 der Charts, nein, wir wollten aufs Juice-Cover. Und das Lustige ist, der Marco hat es halt einfach geschafft. Madness. Madness
stimmt,
und Dill.
Stimmt, mit meinem Bruder und ich.
Ja,
ich
und er hat noch ein Release vorher, hat er noch gerappt, ich muss es nicht mehr aufs Juice-Cover schaffen. Und dann hat er es aufs Juice-Cover geschafft. Boom!
Boom.
Wie geil ist das denn? Ja, naja.
Wo wir gerade voll beim Industry-Talk sind und du ja immer noch neue Musik released, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber du hast in einem anderen Interview gesagt, dass wir an einem Punkt sind, wo es finanziell besser ist, keine neue Musik rauszubringen. Da musst du mal anknüpfen, bitte,
also
weil das passt gut hier in den Rahmen.
Ja, du musst wissen, ich hau gerne mal Hot Takes raus, ja. Also ich versuche immer so ein bisschen zu polarisieren, so ein bisschen zu provozieren, um eine andere Message durchzukriegen. Also es ist tatsächlich so, dass, guck mal, wir leben im Streaming-Zeitalter und das Streaming bei aller Kritik hat erstmal wieder Geld in den Markt gespült, ja. Es wird nur wie immer in der Industrie scheiße verteilt. Das war schon in den 90ern mit der CD so. Und als Viva und MTV kontrolliert haben, wer sozusagen stattfindet und wer nicht. Jetzt kontrollieren halt die Streamingdienste das. In erster Linie halt Spotify, ne? Und mit dem nicht mehr Musik rausbringen, das meine ich so. Also Musik kostet ja einen gewissen Teil halt Geld. Also sozusagen, ich kann euch mal da durchführen, Use You Song. Ich weiß noch, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ach so, ich dachte, du nimmst den auf und dann ist der fertig, ja? Und als ich mal gesagt habe, es kostet Geld, haben die Leute gesagt, ja, du musst nicht so ein teures Studio bezahlen. Haben dann so Leute drunter kommentiert und ich so, ich bezahle gar kein teures Studio, ich habe mein eigenes Studio, ich zahle da so eine Monatsmiete, die ist wirklich nicht hoch. Das Studio ist nicht teuer, ich habe mein Equipment auch und so. Sondern was bei mir Geld kostet, sind Mischer. Ein guter Mischer kostet viel Geld. Ja? Jetzt sagen Leute, ja, mein Kumpel macht das für 200 Euro, wo ich so denke, ja, deshalb ist dein Song, hat dein Song auch 100 Streams. Ja, weil dein Kumpel das für 200 Euro gemacht hat. So, Mastering-Ingenieur. Die meisten Leute wissen nicht, was ein Mastering-Studio überhaupt ist. Das will ich jetzt auch nicht erklären, man braucht es auf jeden Fall.
Google.
Ja, Google that shit. Dann ist es bei mir so, ich mache nicht alle Beats selbst, sondern ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Produzenten gearbeitet, Provo bei meinem neuen Album. Den musst du bezahlen. Wenn du richtig Profi bist, also die großen Leute haben noch Executive Producer obendrauf, die das dann machen. Das heißt, da hast du schon 4 Geldposten. Dann musst du noch ein Cover bezahlen und so. Nur für eine Single. Wir reden jetzt mal nur eine Single. Reden wir noch gar nicht über ein Album. Und das heißt, da kommt Geld zusammen. Und ich sag jetzt mal einfach flat auf den Tisch, so ein Use-You-Song kostet ungefähr, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 1500 Euro. Ja? So. Und dann kannst du ja gegenrechnen, was sind 1500 Euro in Streams auf Spotify? Ungefähr 500.000 Streams. Und da habe ich noch keinen Cent verdient und noch kein Musikvideo gedreht. Ja? Sagen wir mal, ich drehe noch ein Musikvideo, sagen wir mal, ich mache es richtig
billig.
Und auch
kein Marketing, ne?
Und gar keine Werbung,
Social Media,
nichts.
Blablabla.
Ja, aber sagen wir das nur das. Lassen wir das mal weg und sagen einfach nur, also ein Song, der 1500 in Produktion gekostet hat für Producer, Executive Producer. Es gibt Leute, weißt du, jetzt kommen Leute wieder und sagen, ja, was ist mit Dexter? Dexter, der macht die Beats selber, der mischt selber. Ja, das ist aber nicht das ist eine Ausnahme, der ist jetzt nicht der Normalfall. Stell dir mal vor, du hast eine Band, du bist 5 Leute, da sind die Studioaufnahmen von den Drums allein super teuer. Ja?
Und dann musst du es auch noch teilen.
Genau, und dann musst du das, also sagen wir, zum Teilen müsstest du ja erstmal Gewinn machen. Also, ne, und dann sagen wir, ja, okay, das heißt, ein Song, den du rausbringst, der muss 1500 Euro umsetzen, um nur sich rezufinanzieren. So, dann hast du noch deinen Vertrieb, der nimmt auch noch Geld. Das heißt, du brauchst mehr als 500.000 Streams, dann hast du noch nichts verdient. Jetzt machst du noch ein Video, dann sind wir hoch auf 1,5 Millionen Streams, die du brauchst, um den nur zu refinanzieren. So, und dann meine ich, ja gut, wenn du jetzt ein Künstler bist, dessen Songs aber im Schnitt 700.000 Streams machen und jetzt kommen Leute und sagen, ja, was machen die auch nur 700.000 Streams? Hör mal, wenn du vom Algo nicht geliebt wirst und nicht platziert wirst in diesen ganz hohen Dingern, sind 1 Million Streams nicht selbstverständlich. Viele Künstler, die ich höre, die ich richtig krass finde, auch internationale, ja, die machen nicht standardmäßig mit einem Song 2 Millionen Streams.
Ja, vor allem nicht in einem Zeitraum, der adäquat wäre, weißt du, was ich meine? Also wenn er da 10 Jahre liegt und dann hat er irgendwann eine Mille Streams, geil.
Genau.
Aber dann juckt dich der Umsatz auch nicht mehr.
Genau, also so, das heißt, eine Mille Streams ist auch, wie gesagt, das sind 3000 Euro und weiß nicht, wenn man 15 ist, denkt man vielleicht, das ist viel Geld, aber das ist nicht viel Geld, ja.
Vor allem nicht, wenn du ein Album, wir sind ja gerade bei einer Single, aber wenn du ein Album hast, wo 10 Songs drauf sind.
Genau, die Albumsongs kosten ja auch so viel. Und ja, du kannst selbst bei großen Künstlern reingehen und die Albumsongs machen keine Million. Das heißt, das musst du refinanzieren. Und was ich damit meinte, mit keine Musik rausbringen, ist, dass du keinen Plus machst mit der Musik selber im Streaming, wenn du nicht, wenn du Nina Chuba bist, dann macht jeder Song richtig viel Geld, ja. Aber wir reden ja hier über die Top 1% der Leute. Nicht über die Musiker, wie ich bin. Und ja, ich spreche halt eher für Indie-Musiker wie mich. Ja, und ich höre oft die Kritik, dann sagen sie, ja, der will mehr Erfolg und so. Ich denke so, nee, ich erzähl euch nur, wie es ist. Ja, mhm. Wenn du der Meinung bist, dein Song wurde mal 1 Million Mal gehört und du hast keinen Cent damit verdient, wenn du der Meinung bist, das ist fair, ja, dann sei dieser Meinung. Ja, aber dann gucke ich auch deinen Job an und sag, verleg mal die Fliesen in meinem Bad für 0 Euro. Ja, so. Das ist dann so die Meinung. Ich sag nur, wie es ist. Ne? Und das heißt, was ich meinte mit, du, so für Künstler wie mich oder die auch viel gehört werden und ich gehe, weißt du, ich spiele in Berlin eine Location mit 1000 Leuten. So, dann, so.
Das ist viel, mal kurz.
Dann bringt es nicht so viel, wirklich neue Musik rauszubringen, weil sich schon die Frage stellt, naja, du machst ja kein Geld damit. Ne?
Nämlich dein Backkatalog funktioniert auch so. Meinst du aber, die Leute würden zu deinen Konzerten kommen, wenn du keine neuen Songs rausbringst? Wenn du immer den gleichen Backkatalog abfrühstückst? Wollen die nur die Hits hören?
So, und das ist jetzt der Punkt, wo meine Aussage natürlich korrigiert werden muss und man sieht, Populismus ist, ja. Natürlich mache ich neue Musik, damit ich Tickets verkaufe, ja, damit ich Merch verkaufe, damit ich Vinyls verkaufe und damit mache ich meinen Gewinn. Aber wir müssen uns klar machen, dass für 90% der Musiker Spotify und Apple Music und Amazon Music und wie sie alle heißen, in erster Linie eine Werbeplattform sind und die Musik selber, bis die da wirklich Plus macht. Also, guck mal, zum Beispiel Shibuya Crossing. Hands down, dieses Album hat mir richtig viel Geld mittlerweile gebracht. Aber warum hat mir das Geld gebracht? Weil das mir gehört. Weil ich seit 5 Jahren mir dieses Album gehört und das Album jetzt irgendwann 10 Millionen Streams hat. Ja, 10 Millionen Streams, für Leute, die rechnen können, sind ungefähr 30.000 Euro. Da kann man sagen, so viel hat mich das Album nicht gekostet. Mhm. Hands down, was hat es gekostet? Weniger, ja. Also das heißt, ich habe irgendwann mal Geld damit gemacht, Plus gemacht, auch mit diesem Album. Aber
verzögert
das,
halt, ne?
Ja. Mhm. So, natürlich habe ich aber das Geld verdient, wovon ich lebe, wovon ich meine Miete zahle, wovon ich auch weitere Releases bezahle und so, das verdiene ich live und das verdiene ich mit Merch und vor allem auch mit Vinylverkäufen und was ich machen wollte damit ist darauf aufmerksam machen, dass ihr vielleicht einen Künstler seht, der hat irgendwie 300.000 monatliche Hörer, der verdient keinen Cent, das gibt's. Es gibt sogar, theoretisch kannst du 1 Million monatliche Hörer haben und keinen Cent verdienen. Und das wollte ich einfach nur mal sagen, dass Leute das checken. Und ich habe das Gefühl, immer wenn man sowas erklärt, kommen die Leute und sagen so, ja, der ist gefrustet und so. For the fucking records, ihr Idioten. Ich bin nicht gefrustet. Ich komme aus einer Zeit, in der man mit Rap gar kein Geld verdient hat. Jetzt verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit und spiele vor 1000 Leuten. Mir geht es blendend, ja? Aber nicht allen. Das ist so, wie man die Gewerkschaft kritisiert und sagt so, ich sag das ja auch für die anderen Künstler, die vielleicht jetzt, ne, also ich sehe doch die Struggles von den anderen. Und was mich am meisten daran ärgert, ist, es müsste nicht so sein. Du müsstest halt das Verteilungssystem umstellen auf zum Beispiel User-Centric Payment und ich glaube, dass viele Künstler, also aus der Midcard, sehr viel besser verdienen würden. Und noch eine Sache, die ich da auch noch anmerken wollte, ne? Habt ihr schon mal was von Inflation gehört? Wie viel kostet ein Streamingdienst seit Anbeginn? 10 Euro. Hat sich irgendwas daran geändert? Ihr wisst schon, dass wir anteilig das Geld kriegen. Das heißt, es hat sich nichts geändert. Das ist so, wie wenn du in deinem Job seit 10 Jahren arbeitest und es gab nie eine Lohnerhöhung, aber die Inflation war 20%.
Jo, dem kann ich nichts hinzufügen, zumal das Geld, was verteilt wird von Spotify, das ja auch doll in der Kritik nicht an die Künstler geht, die du hörst, sondern es wird ja prozentual verteilt an die...
Also wen das interessiert, wie die das Geld, ne, ich möchte jetzt auch mal ganz kurz, ne, weil ich mache das ja schon länger und ich merke immer, die Leute sind sehr, so, die sind immer getriggert von irgendwas und sagen so, ah ja, der kritisiert jetzt da. Also Spotify per se ist nicht das Problem. Ja? Das ist immer das, was die Leute nicht peilen. Das Problem ist nicht Spotify per se. Spotify sitzt ja, da sitzt ja nicht Daniel Ek auf so einem sarghaften Thron aus Schwertern und sagt so, wir in Schweden machen das so, wir nehmen alles Geld für uns. Ja, Spotify macht keinen Gewinn. Das Problem ist das System Musikindustrie als Ganzes. Ja? Spotify ist deshalb im Beschuss, weil Spotify einfach es geschafft hat, aus irgendeinem Grund super, dass alle diesen einen Streamingdienst benutzen. Ja? Aber sagen wir mal, das wäre Apple. Sagen wir mal, du würdest Spotify wegnehmen und dann wäre es jetzt Apple oder Amazon. Da wird sich nichts ändern. Das ist quasi der Hydra, der den Kopf abschlägt und zwei wachsen nach. Das ist völlig egal. Also wer das dann...
Noch ein schönes Bild. Ja. Kannst gut mit Worten.
Weiß gar nicht, woher ich das hab. Das heißt, die Leute müssen aufhören, so simpel das so zu machen. Ja? Guckt euch alle bitte, wenn ihr verstehen wollt, wenn es euch interessiert. Ne? Wenn ihr sagt, was labert der hier von Geld, interessiert mich nicht, ich will Rap hören und ich will hören, wie irgendwer gefickt wird. Okay, dann cool. Ne? Also easy, aber wir reden ja im Podcast jetzt mal darüber. Mhm. Da muss man ganz, guckt euch mal die Doku Dirty Little Secrets von der ARD an, in der ARD-Mediathek.
For free.
For free.
Ist for free, ne?
Also nicht, also ihr habt GEZ gezahlt dafür.
Achso, na gut.
denn so, guckt euch diese Dokumentation an, Fall. Die schlüsselt so ein bisschen auf, was das Problem ist. Weil ich stoße schon oft darauf, wenn ich dann das kritisiere. Guck mal, die Leute verstehen das immer falsch. Die denken, ich führe irgendeinen Holy War da gegen irgendwie sowas. Ey, Spotify hat Vorteile. Ja? Also Spotify zum Beispiel, die Musik, die ich da rausbringe, die bringt mir auch neue Hörer und die bringt Leute auf meine Konzerte und die, ne, das hat alles Vorteile. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht gut und gut gegen böse, der Holy War. Es ist nur so, dass, sag ich mal, wie bei sehr vielen Dingen im Spätkapitalismus, gerade bei Plattformen, also wenn du mich fragst, welche Plattformen hasse ich mehr als Spotify, da würde ich sagen, Facebook, Instagram, YouTube.
Auch TikTok?
TikTok, wahrscheinlich würde ich sie mehr hassen, wenn ich da Zeit verbringen würde. Nein, aber guck mal zum Beispiel, was ist denn YouTube? YouTube ist der einzige Fernsehsender, der nicht für seinen Content bezahlt, sondern sozusagen den Content for free kriegt und sich dann einfach große Werbeanteile davon nimmt und so, ne? Also so, diese ganze Plattform-Game, ne? Das muss man kritisieren und ich hoffe, dass da auch vom Gesetzgeber irgendwann so EU-weit auf jeden Fall noch was passiert. Aber, ne? Und jetzt mal hands down. Spotify im Vergleich zu den 2000er Jahren. Okay, ich sage jetzt was Böses, ja? Schlimmer als Spotify waren nur die Hörer. So, das dürft ihr aber nicht, das sage ich jetzt, Disclaimer, das dürft ihr nicht in die Headline nehmen für diesen Podcast. Wenn ihr das nehmt, verklage ich euch. Das ist nur
das werden Problem. Wir noch sehen.
Nein, nehmt es bitte nicht, macht es bitte nicht. Und schneidet nicht raus, dass ich gesagt habe, bitte nicht.
Das choppen wir und dann machen wir dann einen Song drauf.
Hands down, also guck, lass mal zurückspulen.
Talkie, nimm mal auf.
Ja, zurückspulen, ja. 2000er Jahre, ich bringe ein Album raus. Was passiert damit? Es wird auf Fatrap gestellt und am ersten Tag 10.000 Mal runtergeladen, ich krieg keinen Cent. Ja? Hat sich für mich die Situation mit Spotify verbessert? Damn right, ja, es hat sich verbessert. Ja, es könnte noch besser sein. Ich find's auch immer noch nicht geil und die, ne, und die Kritik daran, da bin ich ja nicht alleine, das hat fast jeder, teilt diese Kritik auch. Die ist eigentlich banal. So, aber hier der Punkt, in den 2000ern war die Attitude der Leute so, du machst Musik, du hast die uns zu schenken. Und zwar, das war nicht die Attitude von Universal oder von Apple, sondern das war die Einstellung der Hörer. Die haben gesagt, ey, du machst Musik, ja, ich höre dich, pump dich jeden Tag, aber ich scheiße auf dich.
War halt ein gelerntes Verhalten. So, und auch eine Anspruchshaltung von den Hörern, denke ich.
Ja, aber man muss ja... Also,
ja, aber da folgen ja dann alle, das meine ich.
Ja, man darf es doch nicht zu viel verlangt von Leuten, dass man sagt, ach so, du bist der Meinung, also wärst du auch der Meinung, wenn Leute, keine Ahnung, bist du auch der
Friseur gehen.
Dass das umsonst zu sein hat? Naja, ich meine, die Leute haben halt so diese Vorstellung gehabt, dass so ein Musiker sitzt so den ganzen Tag im Café und dann nimmt er mal so ein Mikrofon in die Hand, auch noch im Café, so, und sagt so... Fremde, oh, the Freunde, das ist jetzt mein Hit, feiert mich. So läuft das ja nicht. Das ist, also ich kann dir sagen, ich habe ja nicht hauptberuflich Musik gemacht bis jetzt, so bis 2018. Und ich sag, so Musiker zu sein wie ich, ist ungefähr ein Fulltime-Job. Also ein normaler Fulltime-Job. Ist jetzt auch nicht ein Fulltime-Job, wo du sagst, du arbeitest 12 Stunden am Tag, aber es ist ein normaler Fulltime-Job. Und die Leute haben so gedacht, ja, die sollen sich nicht so haben. Das Schlimmste ist, Taylor Swift, sie hat für uns gekämpft, ne? Damals. Sie hat für uns gekämpft.
Und? Fühlt sie dich gut repräsentiert?
Verloren hat sie. Selbst wenn Taylor es nicht kann, wer kann es dann?
Nein,
Taylor Swift, Beyoncé, Jay-Z, die haben alle für uns gekämpft. Mhm. Die haben alle für uns gekämpft und irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat es geschafft, dass auf einmal Taylor und Lars Ulrich und so, dass die Bösen waren. Weil sie quasi den gesagt haben, naja, ihr könnt doch Musik nicht verschenken. Mhm. So. Und auf einmal waren die Bad Guys, weil man gesagt hat, ich will das aber geschenkt. Das ist so, wie wenn ich hingehen würde und sagen so, hey Kinderschokolade, schenk mir mal Schokobons. Und die sagen dann so, nee. Und dann sage ich so, seht ihr, wie böse die zu mir sind? Die schenken mir die Schokobons nicht. Ja, dabei schmilzt, die schmilzen im Mund und nicht in der Hand. Ach nee, ist ein M&M's, ne? Egal.
Okay, weird. Weirdes Topic plötzlich.
Und das ist die eine Sache, die ich an der ARD-Doku kritisiere. Ja, ihr seht mein Rant. Ich hoffe, die Leute haben Spaß bei diesem Rant. Leute, alles nicht so ernst nehmen, ja. Aber da kommt der Dude von Pirate Bay und sagt so, ja, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass ich Spotify groß gemacht habe, wo ich so gedacht habe, ey, also Spotify sind Mutter Teresa im Vergleich zu Pirate Bay. What the fuck? Ihr habt den Leuten gesagt.
Hat er das gesagt?
Der sagt in der Doku, sagt der Gründer von Pirate Bay, sagt in dieser Doku, ja, das werde ich immer bereuen, dass ich Ding aufgebaut habe. Ich sag so, bereu mal, krass, du Wichser, dass du uns unser Urheberrecht gestohlen hast. Ja, und dann die Leute sagen immer so, ja.
Wurde da nicht kritisch nachgefragt? Ich erinnere mich da gar nicht dran.
Der wird einfach zu Wort kommen lassen, okay, wo ich so dachte, so die einzige, was schlimmer war als Spotify, auf jeden Fall Pirate Bay. Ja, also so, keine Ahnung. Und dann sind die Leute mal rumgelaufen und haben gesagt so, ja, das muss alles frei sein und die Kunst. Und ich so denke, euch ist schon klar, dass die Leute, die euch das Zeug schenken, was sie geklaut haben, dass die damit Geld machen. Ne? Also es ist nicht so, ich weiß noch, ich habe so eine Talkshow geguckt, wo irgend so ein dummer YouTuber YouTube irgendwie verteidigt hat, wo ich so denke so, Bro, YouTube macht Kohle mit deinem Arsch. Und nicht nur, wenn sie Pre-Rolls vor deinen Videos schalten, die machen mit deinen Daten, mit deinen mit ihrer Startseite, mit allem. Die machen Geld auf deinem Arsch. Und du sitzt hier als Lobbyist für Google. Dabei bist du nicht mal von denen angestellt und setzt dich in eine verfickte Talkshow wie so ein Vollhirni. Wollte in 80er-Jahre-Ausdruck benutzen.
Sagt man nicht mehr.
Und verteidigt.
Ich weiß genau, was du sagen wolltest.
Ich wollte anders sagen. und verteidigt Google. Wo ich so denke, wie alt bist du? 20? Warum verteidigst du Google? Du bist ein Creator. Du solltest kämpfen für die Leute, die wollen, dass deine Creator-Rechte gestärkt sind, ja? Und es ist wirklich nicht zu viel verlangt von Google, dass sie was bezahlen.
Bei der ganzen Systemkritik, die wir hier aufmachen, ja, oder die du aufmachst, ich habe damit ja nichts zu tun.
Ja, du warst das nicht.
Wieso ziehst du es trotzdem durch und sagst nicht, Alter, sowas von keinen Bock mehr auf diesen Zirkus, ich mach jetzt IT.
Weil ich mache ja nicht Musik, weil ich Geld verdienen will. Wenn ich Geld verdienen wollen würde, dann hätte ich längst einen anderen Job. Also beziehungsweise ich hatte ja in meinem Leben viele Jobs. Musik ist ja meine Selbstverwirklichung. Das ist nicht, wenn ich sagen würde, ich will ganz normal Geld verdienen. Ne? Ich habe 5 Jahre beim Radio gearbeitet. Wenn ich sagen würde, ich will chillig Geld verdienen und mein Kopf soll nicht explodieren, jede Woche, dann würde ich, das wäre für meine Mental Health wahrscheinlich besser, einfach vielleicht bei meinen alten Kollegen vom Radio fragen, hey, kann ich so ein paar Schichten machen bei euch, Redaktion, Sendungen betreuen, ja, sowas. Ich habe auch mal als Barkeeper gearbeitet, lange Zeit. So, das, ja, Barkeeper ist halt leider nicht so gut bezahlt, aber so.
Auch blöde Arbeitszeiten.
Ne, so, wenn du einen normalen Job haben willst, wo du so ein durchschnittliches Gehalt kriegst und dein Leben leben kannst, nette Kollegen hast und so, du hast beim Radio gearbeitet, geiler Job, oder?
Voll.
Ja.
Nettes Umfeld.
Und das könnte ich versuchen, dahin zurückzugehen. Aber natürlich bin ich ein verbissener, kleiner Giftzwerg. Also ich bin übrigens nicht klein.
Gut, dass du es gesagt hast. Ich wollte es nicht sagen.
Tatsächlich, du bist größer als ich. Ja. Ne? Das ist krass. However.
Ich sitze aber auch höher als du.
Nein, ich meine, du bist auch körperlich.
Ja,
wie groß bist du?
Ich bin auch fast 1,80.
Na, dann sind wir ungefähr gleich groß.
Na, vielleicht sind es auch mal die Schuhe, die ich anhabe.
Zeig mal.
Boots.
Oh ja, hochhackige.
Ja, hochhackige so kennt Boots. Man mich.
High Heels hast du an, Pfennigabsätze.
Ja, genau. Kurzen Rock, alles, alles dabei heute, nur für dich.
Naja, die Frage, warum ich es weitermache, ist, und da muss man sagen, ich reg mich gerne auf, ne? Mir macht das auch Spaß, so zu ranten.
Wir hatten es im Vorgespräch mit der Crew, wir sind leidenschaftliche Hater, aber nicht grundlos.
Nee.
Nicht grundlos und auch nicht unfair. So, aber einfach mal, wie du schon so schön gesagt hast, mal sagen, wie es ist.
Naja, wie es ist auch immer. Da muss man auch, also so, fragt jemand vom Major-Label, der wird sagen, so ist es nicht. Ja,
ja, aber ist ja egal. Jeder hat ja seinen Blickwinkel, wie er drauf guckt, ne?
Also immer alles, und wenn du mich fragst, warum machst du das trotzdem?
Perspektive, das wissen aber alle, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen hier.
Ja, so. Hoffentlich. Hey, du, ich baue immer schon vor, weil ich immer denke, irgendjemand Dummes wird irgendwas Dummes dazu sagen.
Ja, dann ist es so.
Dann ist es so, ja. Also am Ende des Tages würde ich halt sagen, warum mache ich das weiter? Weil, sag ich mal, ich gucke jetzt nicht jeden Tag auf meine Streams. Ja? Also sozusagen, man findet sich ja mit gewissen Sachen ab. Weißt du, sagen wir mal, ich arbeite halt in meinem Feld und ich sag mal, und das ist die wichtige Sache, die ich eigentlich sagen will. Ich bin wirklich nicht, das mag vielleicht manchmal so klingen, weil das habe ich schon gehört, ich bin wirklich nicht verbittert. Ich übe die Kritik, weil sie berechtigt ist in meinen Augen. Aber mein Alltag sieht nicht so aus, dass ich quasi den Rechner anschmeiße, hochfahre, die Dampfmaschine, weil ich habe so einen Rechner, der noch mit Dampf läuft, weil ich so ein Boomer bin.
Und mit Tower.
Und so mit Tower, genau. Und dann mache ich das Modem an, das macht so ding, da ding, so.
Und dann kann auch keiner mehr anrufen.
Und dann, ja, genau. Und dann gucke ich die Spotify-Zahlen an und dann sage ich, damn you, I hate my life. So ist es überhaupt nicht, sondern ich sag mal, ich gucke da so drauf und denke so, ah, das ist scheiße. Das könnte cooler sein. Und dann kümmere ich mich um Sachen, die, also im Moment ist in meinem Kopf sowas wie, ich gehe auf Tour, wann mache ich die Proben, sowas, ne? Also sozusagen, ich befasse mich nicht jeden Tag damit. Wenn man darüber redet, dann bin ich ein leidenschaftlicher Hater da von dem System. Aber mein Leben wird nicht bestimmt, aber nur, und das ist halt das, weil ich so lange dabei bin und mir mein ganzer Backkatalog gehört und ich mein eigenes Management, mein eigenes Label, meine eigene Entscheidung treffen kann, dass ich, obwohl ich nicht 1 Million Hörer im Monat habe, noch genug Geld mit Musik verdienen kann, dass ich davon leben kann und auch okay leben kann. Ja? Mir tut es halt eher leid für die Leute, die jetzt nicht wie ich, sag ich mal, seit 20 Jahren dabei sind und einfach sagen können, ja, wenn ich ein Problem habe, dann frage ich halt zum Beispiel einen anderen erfahrenen Musiker oder einen Manager oder so und sag so, hey, wie dribbel ich das System hier? Ne? Also ich kann nur jedem sagen, der nicht Superstar ist, du musst das System ein bisschen dribbeln. Anders geht's nicht. Und ich finde es halt, ne, dann gucke ich halt drauf und denke mir, ja klar, wenn du jetzt 25 bist und ich mit 25 hätte das auch nicht so regeln können, wie ich es jetzt regel. So.
Hast du noch Ziele, die du erreichen möchtest?
In der Musik oder im Leben?
Nee, in der Musik. In deiner Rap-Karriere.
Das ist eine gute Frage. Weil tatsächlich, ich hatte irgendwann mal das Ziel, dass ich ein Album mache, was so durchschlägt ein bisschen. Und das habe ich, finde ich, geschafft. Und jetzt gucke ich halt so in meinem Umfeld, sage ich mal jetzt ein Danger Dan, ja, den ich kenne, seit wir halt im Untergrund in irgendwelchen Kellern waren und der jetzt ein Star geworden ist. Und ich gucke mir so sein Startum an. Ich war auch da bei seinem Wohlheide-Ding da. War es in der Wohlheide, habe ich es richtig gesagt? Ja, war Wohlheide. Mhm. In der Wohlheide da zweimal ausverkauft mit 15.000, ne? Und
das ist schon krass.
Und dann gucke ich da drauf und denke so, würde ich das jetzt wollen? Also und? So diese Größe? Und ich denke, nein.
Warum?
Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die dich kranker und kaputter machen, als ein Star zu sein. Wenn ich ehrlich bin.
Ist es die Aufmerksamkeit? Oder was?
Es ist einfach, die Menschen sind einfach scheiße.
Wo wir wieder beim Hate sind, Mann.
Nee, ich meine, die Menschen, also selbst Leute, die ich, glaube ich, für so empathisch oder schlau halte, habe ich manchmal das Gefühl, wenn es um so Stars geht, wird so erwartet, dass man mit denen eigentlich alles machen kann. Also du wirst nicht freier, wenn du ein Star wirst, sondern ich habe das Gefühl, mein Gefühl, ne? Vielleicht kommt jetzt Sido und sagt, ich bin Star, voll geil, ja? Wahrscheinlich sogar.
Frage ich ihn, wenn er hier ist.
Aber wenn ich mir das angucke, wenn ich Leute kennenlerne, die Stars sind oder mir angucke, wie es Stars so psychisch geht, und das ist das am Ende des Tages, bist du, egal ob du fucking der König von Frankreich bist oder irgendein, keine Ahnung, irgendein Dude am Band bei Daimler, du bist ja in deinem Körper und du bist du und du bist in deiner Psyche und das wird sich nicht ändern. Ich glaube, UFO hat mal so richtig geil in einem Interview gesagt, ich bin berühmt und reich, aber ich fühle mich nicht so. Weil, glaube ich...
Hat er gesagt, wie er sich fühlt? Normal,
das,
oder?
Das weiß ich nicht. Ich fand das immer einen ganz starken Satz. Also ich habe so gedacht, ja, weil ja, du bleibst ja immer noch du. Ja? Also Danger Dan ist ja immer noch Danger Dan, egal ob ihn 1 Million Leute kennen oder halt davor, was weiß ich, 100.000 oder so. Ne? Das heißt, ich glaube, ab einer gewissen Größe, vor allem heute im Internetzeitalter und so, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Ich glaube, es gibt Leute, die wollen das und die sind, also, ne, so, ich glaube, so Leute, die sind einfach, ich weiß nicht, Rin, der ist vielleicht einfach ein gemachter Star, so, der will das einfach und findet das auch vielleicht geil. Aber ich denke so mittlerweile, ich bin schon auch jemand, der sich viel Kopf macht und wenn so viel Scheiße dann von außen, weil es kommt irrationell viel Scheiße von außen auf dich und sozusagen die Last, die auf deinen Schultern liegt. Weißt du, guck mal, wenn ich jetzt, ich habe heute einen Song rausgemacht, der heißt, ich lösche das Internet, ja. Und das ist auch ein Song, wo ich wieder so ein bisschen Agent-Provokateur-mäßig durch die Wand boxe und irgendeine Scheiße rede, ja. Und wenn ich jetzt hätte, dass ich so denke, ja, okay, jetzt reagiert auch so der AfD-Vorstand aus Buxtehude da drauf und kriegt diese Scheiße, kommt in mein Leben und ich kann nicht mehr, ich weiß, dass wenn ich durch die Straßen gehe oder in den Supermarkt und irgendwas, ne, oder ich bin jetzt hier mit der U-Bahn hingefahren, ja, und du weißt nicht, ob da Leute dann jeweils im Waggon sind, die dich entweder ganz toll oder ganz scheiße finden und dich das dann eventuell auch wissen lassen, ne. Und ich meine, im Internet ist eine Sache, aber in der Realität, also ich würde es nicht wollen. Also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Also ich glaube auch nicht, dass ich noch bekannter werde, als ich jetzt bin.
You never know. Guck dir Trettmann an.
Und guck mal sein letztes Album. Hast du gehört?
Ja, aber du musst ja trotzdem den Zeitgeist sehen, den er hatte 2017.
Nee, aber hast du sein letztes Album gehört?
Ja, habe ich gehört.
Was denkst du, wie es dem geht?
Von den Interviews würde ich sagen, er hatte schon bessere Zeiten.
Das Album war so krass. Ich hab das gehört, ich hab gedacht, so scheiße. Dann der erste Song, wie viele Nullen hat eine Million, ne? Er hat jetzt anscheinend hat er eine Million. ist ja heutzutage auch nicht mehr so viel Geld, kriegst du 2 Zimmer-Wohnungen.
In Leipzig kriegst du dafür noch was. Im Osten.
Ja, stimmt. Aber naja, aber ich meine, hör dir das Album an. Hör dir das Album an, was, also hör dir viele Alben an, die Leute auf ihrem Peak machen. Du denkst so, holy shit, geht's denen schlecht. Und die Leute denken immer so, ja, das ist Kunst. Und ich so denke, nee, das sind die Menschen. Ja. Du triffst die und du denkst so, fuck, denen geht's einfach total schlecht. Und ich glaube, die Leute außenrum denken, oh, der ist doch at its peak. Jeder liebt den, alles ist geil. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Ja.
Um zum Schluss zu kommen, hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest? Haben wir was vergessen, haben wir worüber nicht gesprochen? Was dir aber wichtig ist, was du hier auch in dem Rahmen des Podcasts, des Formats, weil wir ja schon viel über Hintergrund und wie echte Sachen, das echte Leben und unsere Sicht sprechen.
Ja, also wir müssen mal über Waschbären reden. Also das Ding ist, Waschbären, ich weiß, dass sie auch eine Plage sein können und der Waschbär, der Waschbärbestand in Deutschland nimmt zu, ausgehend von Raccoon City, auch bekannt als Kassel. und das Ding,
Waschbären haben nicht so eine richtige Lobby, ne?
Ja, naja, also das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das Internet an sich ist die Waschbären-Lobby. Also wenn du meinen Insta-Content sehen würdest, ist auf jeden Fall eine Lobby. Und ich möchte sagen, sie sind auch eine Plage. Ich verstehe das. Ja, aber es muss ein Leben zwischen Menschen und Waschbären möglich sein. Wir müssen Frieden schließen.
Klingt wie Verschwörungstheorie-Podcast jetzt, Mann.
Wir müssen Frieden schließen mit diesen pelzigen, sehr intelligenten, sehr lustige Hände haben alles abwaschenden Zeitgenossen. Die sind unser Freund. Normalize Waschbären als Haustiere. Ganz wichtig. Und deshalb, wenn ihr mich hört, meine Raccoon-Freunde, entweder das oder Revolution.
Oh mein Gott, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, um hier rauszugehen. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast?
Ach scheiße, hätte ich überlegen müssen. Ne?
Oh, ja.
Aber du, das hast du mich auf dem falschen Fuß. Darf es so eine ganz platte Frage sein?
Du kannst fragen, was du willst. Also wirklich alles.
Wenn die AfD in Deutschland an die Macht kommt, in welches Land würdest du auswandern?
Wow, das ist so eine gute Frage. Nehme ich mit. Danke.
Ist ja geil. Und so dein nächster Gast ist so Björn Höcke.
Die Frage ist, was hat Björn Höcke mit Hip-Hop zu tun?
Boah, ich hätte jetzt irgendwas super Zynisches sagen können, aber ich liebe meinen Hip-Hop dann doch zu sehr. Aber ja, Nazi-Rap gibt's mittlerweile auch.
Können wir nicht mit einem AfD-Nazi-Ding hier rausgehen? Können wir noch irgendwas anderes sagen, um das hier abzuschließen? Du hast mit Raccoon City eben so...
Ja, eigentlich dachte ich, gehe damit raus. Wir hätten die Frage vorher stellen. Also, ne?
Ja, das kann ich jetzt nicht mehr ändern.
Ja, vielleicht sowas, weißt du, so Inko Zamparoni-mäßiges, so. Bleiben Sie zuversichtlich. So, weißt du, so, dass ich so denke, bei allem, ich bin jemand, der gerne viel kritisiert und so, bei allem, aber es laufen auch Sachen gut. Ja? Also, es ist nicht so, jetzt, ich bin nicht in dem Hellhole Musikindustrie, auch wenn es sich manchmal für mich so anfühlt, aber meistens nur in der Endphase von einem Album. Zwischendurch habe ich auch einen Traumjob. Und das muss man auch einfach sagen, ganz egal, ob ich jetzt 2000 Euro mehr im Monat von Spotify kriegen würde oder nicht, ist Musik machen immer noch ein Traumjob. Und an alle, die es machen, wenn ihr realistisch seid und nicht denkt, dass ihr der nächste Bushido seid, dann man kann das System dribbeln. Bleibt dabei, wenn ihr es wirklich liebt. Ihr seht es an mir, ich habe 15 Jahre gerappt und zack, booms, auf einmal gab es eine Hörerschaft. Das kann passieren. Guckt Retti an, der hat, glaube ich, 25 Jahre gerappt und dann, booms, hat er eine Hörerschaft gehabt. Und zu Recht übrigens, ne, falls das irgendwie falsch rüberkam, DIY, für mich ein Klassiker. Also
so entlasse ich dich aus dem Podcast, so können wir rausgehen, ich bin okay, zufrieden. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.